Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
So, moin. Das hier ist die alte Schule und für diese Folge bin ich mal im schönen Hamburg geblieben und ich habe mich mit Holger Jung getroffen. Und der ist Mitbegründer der gleichnamigen Werbeagentur Jung von Matt. Und was hat ein Werber in diesem Podcast zu suchen, werdet ihr euch fragen. Seine Autowerbung hat zumindest mal meine Generation von Autofans mitgeprägt, denn Jung von Matt war und ist unter anderem für Porsche, Audi, Mini, BMW, Mercedes und nicht zuletzt für die Kultmotive von Sixt verantwortlich. Und hat maßgeblich dazu beigetragen, Audi-Fahrern die Hosenträger abzuschneiden und auf Porsche aufmerksam gemacht, als die in den letzten Zuckungen lagen. Ja, auch so eine Zeit hat es mal gegeben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er sich für mich Zeit genommen hat und natürlich konnte es kein normales Gespräch sein, sondern wir sind in seinem Stadtwagen, einem Smart, durchs an dem Tag sonnige Hamburg gefahren. Ja, liebe Münchner, auch das soll vorkommen. Ach ja, und wenn ihr die Geräusche im Hintergrund etwas sonderbar findet, das Auto hat keinen Motor gehabt, sondern... Was war das eigentlich genau? Irgendwie so eine ganz merkwürdige Mischung aus gewickeltem Kupferdraht und extrem viel giftiger Chemie. Aber gut, ich hab's überlebt und viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gespräch über die goldene Ära des Automobils mit Holger Jung.
Wir haben jetzt 119 Kilometer, wenn ich jetzt auf Eco drücke, 131 Kilometer.
Aber es wird gleich 8 Grad kälter, ne?
Ja.
Vielleicht müssen wir einmal sagen, wo drin wir hier sitzen. In einem E-Smart.
In einem E-Smart.
Das ist schrecklich. Wir machen einen Podcast namens Alte Schule. Es geht um alte Autos und bei dir vielleicht um Autowerbung, aber jetzt sitzen wir in dem E-Smart.
Ja, aber das Disruption ist das Spice of Entertainment. Insofern passt das doch genau.
Das denkst du. Aber ich habe mich erst... Man erkennt den E-Smart ja unheimlich daran, an diesem komischen, unförmigen Heck, wo dieser riesige CO2-Rucksack dran klebt.
Ja, aber ich finde, er sieht, das Knubbelige im Design gefällt mir eigentlich ganz gut.
Was machst du jetzt?
Ich mache jetzt mal hier...
Das ist noch kälter.
Nee, nicht kälter, sondern ich mache nur, dass wir hier nicht gleich im Dunst sitzen, dass die Scheiben frei geblasen werden. Und wenn du 22 Grad, ist es dir recht?
Mutig, einen Verbraucher überhaupt anzuschalten. Also man muss jetzt mal sagen, wir sitzen, ich freue mich riesig, Holger Jung, dass du dir Zeit genommen hast für einen Podcast. Mit mir?
Gern.
Wir sitzen in einem E-Smart bei 4,5 Grad Außentemperatur und Leute, die auf Benzin getriebene Autos stehen, die wissen, was das bedeutet. Hier wird gleich ein kleines Auto die breite Hamburger Straße blockieren. Also bei 91 Kilometer Reichweite starten wir jetzt.
Genau. Und so. Das 91 Kilometer unter Berücksichtigung, dass wir jetzt die Klimaautomatik mit 22 Grad angeschmissen haben.
Okay.
Das ist ja schon eingerechnet, eingepreist.
Schon alles eingepreist.
Das ist viel besser als bei deinem Vorgänger, weil da in der Tat hätten wir jetzt noch 30 Kilometer gehabt.
Ist das ein ganz neuer?
Das ja, ist so die ganz neueste aktuelle Generation.
Ah, okay,
ja.
Alles klar.
Ja.
Finde ich nicht schlecht.
Nee.
Holger, also ich habe die ganze Zeit, ich mache den Podcast jetzt seit über 20 Folgen. Ich habe mit vielen alten Rennfahrern gesprochen und ich habe immer gedacht, ich müsste mal mit jemandem sprechen, mit dem man über Autowerbung reden kann.
Ja.
Und du bist für mich der Werber, der das meiste Benzin im Blut hat. Du hast für alle möglichen Autohersteller schon Werbung gemacht mit deiner Agentur Jung von Matt. Wie ging die Autoleidenschaft bei dir los?
Also ehrlich gesagt, der Begriff Benzin im Blut...
Ist so abgedroschen
wieder. Nee, der ist A, abgedroschen, klar, aber der impliziert auch so ein paar Dinge. Ich denke auch immer, er impliziert so eine Technik, so eine Technikkompetenz und Technik-Know-how. Und das ist bei mir gar nicht gegeben. Also ich bin sicher ein großer Autofan. Und immer gewesen, aber mich interessierte immer das Auto unter Design-Gesichtspunkten und unter User-Gesichtspunkten.
Ja.
Wenn irgendwas technisch nicht richtig lief, war ich aufgeschmissen. Ich war nie ein Bastler, Knautler, der dann mit ein paar Handgriffen und öligen Pfoten alles wieder gerichtet hat. Und auch heute sind mir bestimmte technische Details liegen mir nicht nahe und ich kenne mich nicht aus. Aber Autos liebe ich sehr und das war auch schon mit 14 so, weil ich bin auf dem Land groß geworden. Meine Eltern sind mit mir aufs Land gezogen, aus Hamburg weg, als ich 12 war. Und wenn du wirklich auf dem Land bist, ab 12, das ist die beschissenste Zeit,
das ist hart.
Und für mich ging es natürlich immer nur darum, wie werde ich mobil? Und das fing dann mit dem berühmten Mofa an, wobei ich dazu sagen muss, in meiner Jugend gab es Mofa noch nicht. Da gab es diesen Begriff noch nicht, der kam dann später auf, sondern es gab das Kleinkraftrad und es gab einen Führerschein Klasse 4, den man mit 16 machen konnte, kommen konnte. Und der hat einen dann berechtigt, ein Kleinkraftrad zu fahren. Und was ich natürlich sofort tat.
Auf dem Landmobil konntest du auf jeden Fall in die Parallelstraßen fahren.
Genau. Das konnte man schon. Ich hatte natürlich schon einen NSU Quickly mit 14,
okay.
Das die ich mir von irgendeinem Bauernhof erworben habe und mit dem ich dann in der Tat über Landstraßen zumindest bis zur Bushaltestelle fahren konnte.
Bist du dann mit 16 Motorroller und so gefahren? Oder?
Nee, Motorroller, all so ein Zeug war auf dem Land gar nicht angesagt, sondern es war Kreidler und Herkules angesagt. Mhm. Hatte beide. Ich hatte erst eine Kreidler Florette und später hatte ich eine Herkules Supersport.
Geil. Wieder tierisch im Kommen.
Ne? Na, 50 Kubik. Wenn du dich ein bisschen angestrengt hast, konntest du auf 6 PS kommen. Und ich erinnere mich, das Übelste war, als Easy Rider dann hochkam, habe ich natürlich sofort einen High-Rise, so einen Ape-Hänger-Lenker dran gebaut und hinten so eine Sissy-Bar.
Ach, geil.
Und bin mit einem Freund dann in den Sommerferien auf die Insel, auf eine Insel in Dänemark gefahren. Und auf der Autobahn, die wir befahren durften, fuhrst du zu zweit mit diesem Ape-Hänger nur noch 60 knapp.
Weil du komplett im Wind gehabt hast.
Genau. Das war sofort, ging nichts mehr. Das weiß ich.
Helge Thomsen würde ich jetzt lieben.
Ja, klar.
Das ist genau sein Ding.
Das war super. Samsö hieß die Insel. Jetzt weiß ich es wieder.
Okay.
Schöne Insel. Da waren wir die Stars, weil die dänischen Mopeds waren ja deutlich unterdimensioniert in der Leistung. Und mit so einer Kreidler, mit einer Herkules warst du weit vorne.
Du warst ganz vorne. Du hast die ganzen Mädels abgeschleppt.
Ja, ich habe mich zumindest darum bemüht.
Hast du gemerkt, dein Motto wurde komplettiert. Ich habe irgendein Interview mit dir gelesen, da hast du gesagt, eigentlich zählen in deinem Leben immer nur Frauen. Rockmusik.
Ja, das ist schon so. Also Rockmusik dann auch inklusive der Gitarren.
Genau, ich weiß.
Aber es ist natürlich klar, man ist eben nur einigermaßen attraktiv, wenn man bestimmte Dinge drauf hat. Mir war ganz klar, Auto gehört dazu. Jetzt werden natürlich Millionen von Frauen aufseufzen und sagen, oh Gott, die Zeit haben wir noch lange hinter uns gelassen.
Aber eben nicht hinter uns gelassen, oder? Oder wie siehst du das?
Also das ganz Vordergründige haben wir sicherlich hinter uns gelassen. Also der Sportwagen einmal draufdrücken und schnippen und es passiert, ist natürlich lächerlich. Aber ich glaube umgekehrt, so Mädels haben gerne einen Sportwagen, einen eigenen.
Ich glaube
weil
auch.
Die sagen, was brauche ich denn auch. So einen Blödsack, der da irgendwie mit mir rumfährt und ich bin da das nächste Schmuckstück neben dem Auto oder in dem Auto. Das will ich selber.
Ja, aber ich glaube, so ganz unterschwellig drücken Sportwagen ja nicht nur Sportlichkeit aus, aber ich bilde mir ein, dass Frauen das trotzdem immer noch attraktiv finden, wenn Männer jetzt nicht mit prolligen, breitgetunten Ferraris oder sowas rumfahren, das ist vielleicht zu aufdringlich heutzutage, aber das drückt ja auch mehr aus. Ne? Das steht für einen gewissen Lifestyle und Geschmack und vielleicht auch.
Nee, es steht, glaube ich, für Erfolg. Also wenn wir jetzt mal die Details weglassen, was denn Erfolg meint, und dann kriegt es ja auch gleich so eine ganz platte Ebene, wo man sagt, Geld das wird dann so eindimensional. Aber natürlich ist Erfolg etwas, was Menschen attraktiv macht. Also auch grundsätzlich, du würdest auch lieber mit einem erfolgreichen Podcast machen, als sagen, ich nehme jetzt irgendeinen von der Straße, der ein bisschen döselig rumläuft und das wird schon toll. Du unterstellst natürlich, mit Erfolg hast du eine riesige Konnotation von positiven Eigenschaften.
Ja, das stimmt.
Und das gilt natürlich im Mann-Frau-Verhältnis ganz besonders. Und ich will jetzt gar nicht die alte Steinzeit-Theorie wieder ausgraben mit Nesttrieb der Frauen und wie sich ihre Zukunft mit dem Mann der Erfolg... Das will ich mal gar nicht ausgraben. Aber Erfolg macht gegenseitig attraktiv, Mann wie Frau. Und ein gutes Auto ist halt so ein Visitenkarten, hat einen Visitenkarten-Effekt. Ein
kleiner Dorn. Übrigens, überall im Leben. Also das ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass du mit einem besonderen Auto eher ins Gespräch kommst mit Leuten. Also du drückst tatsächlich extrem viel aus mit dem Auto.
Ja, das ist ja heute, im Moment ist es ja gerade wieder sehr, sehr spürbar, wenn du mit dem SUV rumfährst, wie viele Stinkefinger du dir einziehst. Das ist unfassbar.
Schon so,
also
oder?
Da merkst du jetzt sofort, das Auto ist etwas, auf das die Leute reagieren.
Muss nicht mal nur durch die Schanze fahren, oder?
Nee, gar nicht.
Also es ist angehalten wird.
Ja, natürlich.
Schmeißt ihre Fahrräder vor deine Autos.
Ja, ja.
Aber es stimmt, ja.
Gut, dass man mit dem SUV kann man ja im Zweifel drüber fahren.
Ja, das ist echt das Gute, ja. Aber das ist tatsächlich so. Das Auto hat einen extremen Wandel durchgemacht. Ich glaube, ihr habt eine extrem tolle Zeit als Autowerber mitgemacht, wo das Auto extrem positiv besetzt war. Und ich finde, innerhalb der letzten Jahre ist es extrem schnell gekippt. So, das habe ich das Gefühl. Also das wird wahrscheinlich nicht nur mir so. Also einmal werden Autos beliebiger, also ich stelle jetzt mal ein paar Sachen in den Raum, du kannst nachher gleich wieder kaputt machen, wenn du willst, aber Autos werden beliebiger, werden austauschbarer. Früher, als ihr angefangen habt, Anfang der 90er, oder du hast ja viel früher schon mit Autowerbung angefangen, bei Springer und Jacobi, da war es so, Mercedes hatte ein ganz bestimmtes Image, ein BMW war extrem sportlich, ein Audi hatte extrem dieses Hutträger-Image, was ihr ja dann erfolgreich ausgetrieben habt, und Porsche stand für was, Ferrari, na gut, die stehen jetzt immer noch für irgendwas, aber das hat sich, finde ich, total geändert. Also spätestens als BMW mit einem Schalter neben dem Schaltknüppel kam, Fahrerlebnisschalter, konnte man, habe ich immer gesagt, jetzt kann man ihn auf Audi schalten, auf Mercedes und auf BMW. Und das hat Autos für mich, ich weiß gar nicht, was zuerst kam irgendwie so. Das ist dieses Henne-Ei-Problem, ob die Jugendlichen zuerst Autos langweilig fanden und die Autohersteller gesagt haben, dann ist jetzt eh egal, oder ob die Autohersteller beliebiger wurden und Jugendliche dann sagen, jetzt interessiert es uns gar nicht mehr.
Also, wie siehst du das? Ich sehe das Ei schon bei den Autoherstellern eher. Die Henne. Die Henne natürlich.
Die befruchtete Henne.
Auch die Henne kommt erst aus einem Ei.
Die befruchtete Henne.
Nein, ich sehe es bei den Autoherstellern, weil man hat irgendwann festgestellt, und das hat sich dann auch gezeigt bei all den von dir genannten Marken, dass die Menschen extrem auf Sport abfahren. Mhm. Grundsätzlich. Und dass Sport etwas extrem Verbindendes und sozusagen Interessenbündelndes hast bei allen Menschen. Ne? Und, ja, und natürlich viele Erfolgsgeschichten in sich birgt. So, und jetzt wollten sie alle auf Sport. Porsche hatte mit seinem 911, war damals mal so ein bisschen auf einer Einbahnstraße und alle sagten, ja, wir wissen ja, was die können und so, jetzt langsam ist langweilig, und hatte auch schon ein bisschen diesen damals schon negativen Schwanzverlängerungsruf, der dann bei jungen Leuten nicht mehr so ankam, weil sie sagten, so offensichtlich will ich eigentlich auch nicht daherkommen. Das zweite war, Mercedes hat auf BMW geschult, die ja in der Zeit eine ausgesprochene Erfolgsgeschichte geschrieben haben, hat gesagt, wenn die mit dem Sportthema so punkten, dann müssen wir da aber uns auch in die Richtung vorarbeiten, logisch. Und Audi als sozusagen Gonix wollte als Phönix aus der Asche kommen, die ja technisch immer toll waren, ja, aber designmäßig zumindest unauffällig und am Rest eher langweilig. Und haben gesagt, und deswegen müssen wir auch in Richtung Sport. Alle gingen in Richtung Sport. Und das Ergebnis hast du über die Jahre dann gesehen. Also Porsche hat seine Position behauptet und gut ausgebaut, indem sie ihre Baureihen ausgeweitet haben. Und ich muss auch sagen, was Modellpflege angeht, den 911er ja wahnsinnig toll weiterentwickelt haben. Also jeder 911er war ja besser als der vorherige, wenn wir den 996 mal ausnehmen, über den man sich ja streiten kann. Aber an sich ist das ja perfekt gelungen. BMW hat die Position eigentlich gut behauptet. Audi hat sich sehr gut nach vorne bewegt insgesamt. Und bei Mercedes hat ja dann irgendwann auch nochmal der Designruck stattgefunden. Und wenn du anguckst, so sportlich wie die Mercedes auf allen Baureihen heute daherkommen, hätte man es doch vor 20 Jahren nicht im Ansatz gedacht.
Ja, hat keiner gedacht. Ne? So. Also die Perfektion haben die versucht zu erhalten. Und
Sport. Also ist alles Sport. Ja. Alles Sport. Ja. So, und dass das Auto insgesamt schwieriger geworden ist, liegt meines Erachtens auch an zumindest drei offensichtlichen Effekten. Das erste ist, wir haben einen extremen Trend zur Urbanisierung und alle jungen Leute wollen in die Stadt. Und in der Stadt in der Tat ist ein Auto nicht zwangsnotwendig und macht einem das Leben eher mal schwer, weil du guckst endlos rum, bis du einen Parkplatz findest. Guck dich mal in den Stadtteilen um. Ich meine nicht nur die angesagten seit 1000 Jahren wie Eimsbüttel oder so weiter. Die Straßen sind überfüllt. Du kannst abends 10 Runden um den Block fahren, bevor du einen Parkplatz bekommst. Du kriegst auch da, wo du arbeitest oder studierst oder hin willst, auch kaum Parkplätze. Auch schwierig. Dann ist Auto natürlich ein teures Unterfangen nach wie vor. Und wenn du jünger bist, hast du eben nicht so viel Geld und willst das Geld, was du hast, nicht unbedingt dafür ausgeben, weil du auch dann das Image-Feedback nicht mehr kriegst in der Stadt. In der Stadt ist es Wurst, mit welchem Auto du vorfährst. Und da ist es dann eher wichtig, dass du das Richtige, und das ist ja heute auch ein Geldfresser, das richtige Device hast. Also iPhone, iPad, was auch immer, das musst du haben. Und die Lebenshaltungskosten in der Stadt mit Wohnungen und so weiter sind auch gestiegen. Das heißt, du musst dir als jüngerer Mensch verdammt genau überlegen, wo du deine Priorität setzt. Und das setzt du eben dann nicht mehr ans Auto. Und damit ist das weg. Und jetzt kommt noch die große jetzt stark boostende Klimawandeldiskussion dazu. Und die rechtfertigt sozusagen das, was ich eben aufgeführt habe und was ja in Richtung Sparverhalten und Priorisierung geht, auch noch als Lebensattitüde. Also nach dem Motto, ich mache das gar nicht, weil ich gar keine anderen Mittel habe, so mit dem Thema Auto umzugehen, sondern ich mache es auch aus rationalen Gründen und ich aus Gutmenschgründen vor allem. Ich bin ein besserer Mensch, weil mich das Thema Auto nicht kratzt. Und das führt dazu, dass wir in der Situation sind, in der wir halt gerade uns befinden, dass Auto nicht mehr besonders wichtig ist. Deswegen hupen hier
und alle. Und nicht alle Fahrer gleich sympathisch sind.
Nein, nicht wirklich.
Nicht so viel Geduld haben.
Nicht wirklich. Und das Lustige ist, um das noch zu sagen, du siehst, dass in anderen Szenen das Auto eben eine sehr wohlhohe Bedeutung hat. Wenn du dir anguckst, in den ganzen, ich nenne jetzt mal in den Aufsteigerkreisen aus dem Feld Migranten, nenne ich jetzt mal so.
Ja.
Migranten meine ich jetzt mal alle, die neu hinzugezogen sind. Das klingt ja immer gleich nach Boat People, das meine ich gar nicht. Aber auch alle aus der Türkei, Italien, sonst wo hier eingezogen sind, vor allen Dingen aus der Türkei, für die ist ein Auto ein extremes Visitenkartenprodukt. Und wenn du in den Innenstädten guckst, wie sie sich alle dort abends treffen und mit dicken Autos, vor allem gerne AMG um die Alster fahren und sich damit natürlich auch nicht beliebt machen. Da siehst du aber, welchen Stellenwert dort das Auto als Visitenkartenprodukt hat.
Aber da ist es natürlich auch noch in dem Kulturkreis so, dass die Frau noch einen Versorger braucht.
Genau.
Nicht arbeiten darf oder geht. Oder, naja, das ist jetzt sehr anachronistisch, aber...
Zumindest nicht darf. Gerne
genau.
Mal.
Ja, wenn sie sich nicht extrem davon freimacht. Ja. Und schon sagt man, ich glaube, das dicke Auto kommt zu mir.
Was eigentlich traurig ist, weil das posthum macht die Visitenkartenfunktion eines Autos ja noch fragwürdiger. Weil du sagst, ja, da, wo noch Steinzeit herrscht, da ist das Auto noch angesagt.
Das Auto toll.
Das ist eigentlich auch traurig. Als Autofan tut einem das ja fast weh.
Weißt du, was mir auch als Autofan wehtut, wenn man mal aufs Design guckt bei Autos? Ich finde, das Design von Autos wird mit jeder Generation aggressiver. Und die Attribute, nehmen wir jetzt mal BMW, die Niere, die wird immer größer. Die Augen, die kneifen immer mehr zusammen. Das Auto sieht immer böser eigentlich aus. Das kriegt immer mehr einen bösen Blick. Und ich finde, dass du kannst da kaum noch Reize setzen eigentlich, oder?
Ja, deswegen gibt es ja das schöne Phänomen von Disruption. Plötzlich kommt dann einer um die Ecke und macht es freundlich und schon kommt es anders daher.
Aber ist das?
Im Moment sehe ich es noch nicht so richtig, aber so ein Smart ist schon irgendwie freundlich.
Ja,
aber dieses immer sozusagen böser werdende im Antlitz des Autos liegt eben auch an der Überspitzung dieses von mir schon genannten Sporteffektes. Wenn du dich umguckst und sagst, was lieben Autofans so? Und da hast du ja oft die richtigen Freaks, die mögen es ja ganz gern böse. Du hast also in bestimmten Szenen hast du aufgemotzte Autos, die ja immer in Richtung Bad Boy gehen. Das ist ja ähnlich wie bei Motorrädern. Es geht nicht in die Richtung freundlich und Friede, Freude, Eierkuchen und kleine Blümchen, sondern es geht genau in die Richtung Hau drauf. Und danach richtet sich, das ist ja so eine Peer Group, danach richten sich natürlich dann die Designer und sagen, da müssen wir hin, wenn wir wirklich der heiße Stoff werden wollen. Und das ist natürlich nicht immer ganz richtig. Und ich glaube auch, wir werden erleben, es dauert ja immer alles so,
ja, ja,
dass die ganze Thunberg-Diskussion, die wir jetzt überall haben, die wird bestimmt auch aufs Design zurückschlagen. Da wird man sich von der Bösartigkeit wieder ein Stück weit zurückentwickeln und wird zu anderen Dingen kommen. Die Franzosen im Übrigen haben sich lange auf der Funktionalitätenebene weiter bewegt. Weil französische Autos, kannst du mal von ausgehen, die haben ja immer 1000 kleine Feinheiten, die dir das Leben leichter machen.
Ja.
Die haben viele Steckdosen, Ablagen, Klappen, Leuchtkörper.
Aber inzwischen auch sehr verspielt. Ne? So die Anzeigen, das ist alles. Das Beste, was ich neulich hatte, war ein Mietwagen von, oh Mensch, was war das jetzt? Ein Citroën, die ja eh immer schon sehr extravagant waren. So ein Citroën-SUV. Der hatte vorne so drehende Kristalle in den Scheinwerfern, bevor das Licht angegangen ist. Also das habe ich mir mal angeguckt. Das ging so dreimal hin und her.
Ach, das ist ja.
Und das Beste war aber, also das Beste in Anführungszeichen, was mich aus deutscher Autofansicht, ich finde immer Deutsch immer sehr rational und sehr perfekt, was ja auch langweilig ist, hatte ein Display vorne. Und wenn man zum Beispiel zu dicht aufgefahren ist, das habe ich dann ein paar Mal mit Schwung gemacht, weil ich das wieder aufrufen wollte und ich habe sogar abgefilmt, dann kam eine Warnmeldung, Warnpiep, aber die Warnmeldung im Display, die hat sich animiert aufgerufen. Und diese Animation, die hat bestimmt, na, eine Sekunde hat sie gedauert.
So?
Und ja, so, das hat sich so hingedreht, ins Bild reingedreht und dann stand da, Achtung, bremsen. Aber das ist erstmal eine Sekunde.
Aber da warst du schon drauf.
Wäre ich schon drauf gewesen, wenn ich nicht auf den Pieps gehört hätte. Oder da habe ich so gedacht, Mensch, das ist ein bisschen sehr verspielt. Oder wenn selbst die existenziellen Warnmeldungen animiert eingeblendet werden.
Also ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe natürlich eine Ente gefahren und geliebt.
Ja.
Mit, weiß ich gar nicht, 19 oder 20. Ich finde sie heute noch toll. Immer Absolut. Wieder ertappe ich mich dabei, wo ich denke, ich sollte mir vielleicht noch mal eine Top-Ente kaufen.
Ja.
Ist dann aber, wenn man im das Fahrerlebnis dann wieder erlebt, dann ist es eben doch ein bisschen anstrengend. Aber ich habe trotzdem es jetzt wieder geschafft, einen Citroën zu kaufen.
Das was hätte man was
gedacht. Und zwar für Mallorca habe ich überlegt, was möchte ich für ein Auto haben.
Ja.
Auf Mallorca, Deutsche auf Mallorca haben in ihren Ferienhäusern ja gerne irgendwie, vor allen Dingen, wenn sie aus Baden-Württemberg sind, hauen sie drauf und holen sich ein tolles Auto. Oder man sagt, hier ist Abenteuer angesagt, also Land Rover, Range Rover und Co. ist die Front oder alte Jeeps und so weiter und so fort. Was völlig unpraktisch ist, weil die Straßen sind klein, enger. Es macht also wenig Sinn, mit so einer fetten Gurke da rumzufahren. Und dann habe ich geguckt, was fahren denn alle Handwerker? Und alle Handwerker auf Mallorca fahren diese Hochraumkombis.
Ja.
Wie sie so schön heißen. Eigentlich, wie ich gerne sage, auch wieder politisch unkorrekt, Rollstuhlfahrerautos, weil sie so aussehen. Die sind wirklich keine hübschen Autos. Und habe gedacht, trotzdem, das mache ich. Das ist das Auto meiner Wahl. Also habe ich einen Citroën Berlingo Multispace erworben. Und ich muss sagen, dieses Auto ist ein Phänomen. Ist
praktisch, ne?
Ja, praktisch klingt auch immer schon so fast ein bisschen fies. Also das ist beeindruckend praktisch, würde ich sogar nennen.
Ich hatte mal einen als Mietwagen, da habe ich noch in München gewohnt und bin dieser Classics in Hamburg mitgefahren. Und gesagt, ich brauche was, wo ich das Fahrrad hinten reinbekomme.
Ja.
Und da haben die mir genau das Auto gegeben. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe gekotzt. Also auf Mallorca hätte ich es vielleicht gut gefunden. Aber
ja, weil du von Hamburg nach München ist natürlich Autobahn
2000 Kilometer war ein bisschen anstrengend.
Das ist natürlich nicht das Schöne. Aber ansonsten, also der Motor und so, klar, das ist alles...
Das ist ja wurscht, ne? Du hast auch deinen kleinen Kreis auf Mallorca wahrscheinlich, wo du ins Restaurant fährst und
ich fahre viel auf Mallorca. Ich fahre mehr als in Hamburg. Ich habe erschrocken festgestellt, dass ich mit dem Auto in 3 Jahren 38.000 Kilometer gefahren bin. Das schaffe ich in Hamburg nicht im Ansatz. Wollen wir mal die Bremse testen.
Ja.
Und der Hit ist, ich habe das jetzt 3 Jahre gefahren, das Auto. Und es war mir immer noch zu klein, weil wir doch gerne mal 7, 8 Leute da sind. Und dann ist es mit dem Restaurantbesuch eng. Und jetzt gibt es den Citroën Berlingo Multispace XL mit 7 Sitzen.
So, und jetzt?
Den habe ich gekauft. Und das Auto wiederum haben sie im Design deutlich besser gemacht. Nicht böser, sondern besser. Da kann man auch mal sehen, wie so ein Improvement anders laufen kann. Die haben einfach diese flach abfallende Schnauze erhöht. Dadurch kriegt das Ganze ein bisschen was Trackiges.
Ja.
Und so ein Hochraumkombi, wenn man in irgendeine Richtung mehr Sex gehen sollte, ist es ja Truck oder Van, besser gesagt Van. Und haben die Lichtleisten höher gesetzt. Aha. Und mit dem Trick sieht das ganze Auto ernsthaft deutlich besser aus, weil es noch ein bisschen vaniger aussieht. Und das Auto hat innen alle Features, die mein Range Rover auch hat. Alles. Nur zu einem Preis, wo du denkst, das kann doch gar nicht
werden. Das kann doch gar nicht halten.
Ja.
Aber es hält.
Aber es hält. Ja. Also in den 3 Jahren mit dem bisherigen habe ich überhaupt nichts zu maulen. Den gebe ich wieder ab und mit 38 Kilometern ist der tipptopp in Shape.
Das glaube ich. Aber das ist tatsächlich so. Aber guck mal, Porsche hat es doch auch hinbekommen mit diesem freundlichen Lächeln. Ein alter Porsche 911. Kommen wir jetzt mal auf die alten Autos zu sprechen. Die haben einen immer angelächelt.
Ja.
Sogar BMW hat ja mal freundlich ausgeschaut mit den 4 Scheinwerfern.
Ja.
Mercedes hat freundlich ausgeschaut. Das geht immer mehr verloren. Und Porsche hat das noch so ein bisschen erhalten, aber ich finde der ganz neue, die 992 Baureihe, die ist jetzt auch schon sehr böse
geworden.
Vor allem von hinten ist die so grimmig mit dieser kompletten Lichtleiste einmal ganz rüber.
Ja, aber alle haben die gleichen Quellen, die gleichen Studien, die gleichen Peer Groups, die gleichen Marktforschungsergebnisse. Dann haben sie die gleichen Klinikergebnisse dann daraufhin.
Ja.
Also gehen sie in diese Richtung, aber ich schwöre dir, der Greta Thunberg wird das Design der Autos verändern, obwohl sie genau das sicher
das
nicht
Gegenteil will. Aber ich meine, man muss natürlich auch weltweit sehen. Ne? Ich glaube, dass BMW sich extrem nach Asien hin orientiert und da ist ja das Auto noch mehr Statussymbol als hier.
Oder? Ja, und auch guck mal, wenn du nach Amerika guckst, du hast doch lange Zeit die amerikanischen Autos belächelt. Und wenn du so, egal was es da gab, welche Marke, welche Baureihe, so 80er bis Ende 90er bis in die 2000er rein, waren doch furchtbar. Und erst als sie jetzt angefangen haben, einen bösen Dodge Challenger zu machen, einen bösen Mustang GT zu machen. Seitdem sagst du, kann ich mir vorstellen.
Ja, das stimmt.
Das ist so ein Dodge Challenger, den ich immer versucht habe, als Mietwagen zu kriegen in Amerika. Der ist immer weg. Ist mir nicht gelungen, in 2,5 Jahren einmal einen Dodge Challenger zu kriegen.
Stimmt.
Finde ich großartig. Ich finde ihn super. Von innen ist er natürlich ganz viel Plastik, aber der hat so, das mag ich gerne, die Art von Grimmigkeit. Und erst seitdem die das machen, sind sie wieder im Spiel.
Ja, das stimmt.
Absolut. Also mit den Trucks waren sie es immer.
Aber. Und sie bauen, ehrlich gesagt, auch geile Motoren. Die bauen dieses Ursprüngliche, was wir jetzt hier immer so ein bisschen vermissen. Ich meine, Autos sind, auch das ist, finde ich, Teil der Austauschbarkeit. Kaufen BMW, kaufen Mercedes, Audi, egal was. Die haben alle 4-Zylinder, 2-Liter Turbomotoren.
Genau.
Sie überspitzt jetzt, aber ja. Im Endeffekt steckt da für mich nicht viel Maschinenbau drin. Und auch das werden mir Leute jetzt übernehmen. Aber die drehen den Turbo ein bisschen auf und dann hast du zwischen 100 und 420 PS, kannst du mit 2 Liter Turbo kannst du alles abdecken. Und das, finde ich, hat nichts mehr mit dem zu tun, was deutsche Autohersteller mal verkörpert haben. Maschinenbau, Motorenbau, emotionale Motoren, 8-Zylinder, irgendwas. Die Amerikaner, die kriegen das noch hin. Die Deutschen verschanzen sich immer hinter den Abgaswerten und sagen, ah, wir kriegen die Abgasnormen, die gefordert werden, mit den Motoren nicht mehr hin. Toyota kriegt erstaunlicherweise einen 8-Zylinder-Sauger noch hin, mit dem, der die Abgaswerte schafft, die heute gefragt sind. Und
ja,
das, ich finde, das müsste ja für dich als Werber, das ist ja schrecklich, ne? wie gefragt man da inzwischen ist, dass man gar nicht mehr mit so Unterscheidungsmerkmalen arbeiten kann, sondern man muss eigentlich gleichwertigen Gütern ein Image aufkleben, das die Autohersteller fordern. Das ist halt nur noch Sportlichkeit.
Das ist nur noch Sportlichkeit und ehrlich gesagt, es war schon immer so, dass man in der Werbung, in der Autowerbung sich dagegen wehren musste, dass einem die Ingenieure zu viele spezifische USPs mit auf den Weg gegeben haben und immer davon überzeugt waren, dass die extrem relevant sind. Und das waren sie natürlich oft nicht. Du musst ja in der Werbung plakativ und einfach bleiben und du musstest gucken, dass du dich auf wenige klare Botschaften konzentriert hast, damit das überhaupt durchdringt. Und deswegen hattest du immer diesen Kampf von Briefings mit seitenlangen technischen Features, die du keinem normalen Menschen mehr beibringen kannst. Und heutzutage ist es so, dass du mit dicken Motoren eben nur bei ganz wenigen, oh, hier war rechts vor links, bei ganz wenigen Leuten punkten kannst. Und deswegen gehen sie dann immer in die Dinge rein, die ja heutzutage auch gern mit geforderten, wie nenne ich das, mit geforderten grünen und gelben und roten Leisten ausgestatteten Verbrauchs- und Schadstoffwerten arbeitet. Und da punkten natürlich die dicken Maschinen weniger.
Stimmt.
Und das wird sich, auch das wird sich natürlich noch verschärfen, da wo man jetzt noch, wenn ich mit meinem Range Rover V8 irgendwo fahre, das Blubbern zum Teil anerkennend reüssiert und nochmal einen Daumen hoch macht, wird es eben in der Zukunft immer mehr den da Stinkefinger geben.
Zerkratzen Lack geben.
Ja, einfach weil es so klingt und weil es mächtig aussieht und weil man das als aktuelles Symbol scheiße findet. Und
lustigerweise wird hier sogar der Range Rover mit sportiven Eigenschaften verkauft. Ne?
Ja.
Mit großen Rädern und großen Felgen und das.
Und eigentlich war das ja eher das Komfortfahrzeug für den Jäger im ruralen Raum. Das war sozusagen.
Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen über Autowerbung früher und heute reden und was ihr so gemacht habt. Also ich habe es eben schon aufgezählt. Porsche habt ihr gemacht. Es ging los mit Porsche.
Porsche.
Eigentlich ging es los mit Sixt. Das war ja schon Autowerbung par excellence.
Ist es ja bis heute.
Ist es bis heute. Da habt ihr ja für alle Marken immer Werbung gemacht, aber es war natürlich immer sehr auf die Automarken aus. Also jetzt, ich glaube, jeder von uns hat Bilder vor Augen, wie zum Beispiel der Mülllaster, wo drin steht, dein Müll fährt Mercedes, warum du nicht auch? Ich habe es ein bisschen besser ausgedrückt.
Was übrigens in Österreich nie verstanden wurde, und ich habe das wiederum nicht verstanden, bis ich mich schlau machte, in Österreich fahren die keine Mercedes-Mülllaster.
Das Bild konnten sie auch nicht erkennen.
Nee.
Erzähl mal, wie es weiterging.
Also Sixt hatte den Vorteil, wir haben im Rahmen der Sixt-Kampagne Automarken so beworben, wie sie sich selber nie getraut hätten. So.
Das stimmt.
Aber das macht einen ja nicht unattraktiv für die Automarken. So. Und dann haben wir die Chance gekriegt, Porsche zu machen. Und wir haben Porsche eigentlich zurückgeführt zu einem Sportgerät. Wir haben gesagt, der Porsche ist nicht irgendwie ein Auto, sondern das ist nicht nur der inkarnative Sportwagen. Damit ist es auch ein Sportgerät pur. Und wir haben gesagt, der Sport ändert sich. Früher hat man Tennis nur in Weiß gespielt, jetzt spielt man auch in Bunt und so weiter. Deswegen haben wir uns getraut, eine sehr bunte Porsche-Kampagne zu machen. Wenn du dich dich erinnerst. Das war mintfarbene 911 vor violettem Hintergrund.
Und ganz kurz, wer saß damals bei Porsche am Hebel? Wann war das? 92?
Das war 92, 93.
Das war noch nicht Wiedeking, ja.
Nein, das war vor Wiedeking.
Also das war, Porsche hatte eigentlich nichts mehr zu verlieren. Das
muss man auch sagen. Sie hatten nichts mehr zu verlieren.
Die waren ganz am Boden.
Ja.
Und hatten ein riesen Kostenproblem. So. Und dann seid ihr gekommen und gesagt, wir reißen jetzt alles um.
Genau. Und dann haben wir auch den Claim, so baut man Porsche, so baut man Sportwagen.
So baut man Sportwagen. Und mit mega, ja, also eigentlich war es schon sehr maskuline Werbung wieder.
Ja.
Und frechen, unterhaltsamen Sprüchen. Also nehmen wir mal Porsche 928 GTS. Die eine Hälfte schlägt er beim Beschleunigen, die andere Hälfte beim Bremsen.
Genau.
Oder 911. Ich habe mich ganz schlau gemacht. Sie haben länger Zeit zum Frühstücken und sind abends früher zu Hause. Gibt es ein besseres Familienauto?
Ja, das waren die Lieblingsmotive. Was ich übrigens immer mal wieder noch in Werkstätten sehe.
Ja, das sieht man, das gibt es wirklich noch. Oft. Ja.
Das gibt es noch. Wir hatten vor allen Dingen eine ganz kleine Einlaufzeile, da steht dran, so ganz klein wie ein Warnhinweis. Porsche empfiehlt, Doppelpunkt, fahren Sie vorsichtig. Und darüber hat sich die ganze Branche höllisch aufgeregt, weil sie das so als bigott empfunden haben. Nach dem Motto, das ist doch jetzt nochmal Öl in die Wogen gegossen, aber in die brennenden. Das ist ja bescheuert, dass ihr das da reinmacht.
Da gab's,
also über diese ganz kleine Zeile gab es eben Diskussion. Nee, das Ding lief gut. Es war in der Familie Porsche nicht besonders beliebt. Ich will aber keinen Namen nennen, aber einer aus der Familie Porsche hat mich bei so einem Meeting beiseite genommen und hat gesagt, also das geht doch so gar nicht. Wie können Sie das alles so machen? Wie können Sie unsere schönen, mit Tränen in Augen, unsere schönen Produkte so behandeln? Produkte, hat er auch gesagt. Und ich habe ihm das dann erklärt. Dann hat er gesagt, ja, natürlich muss Werbung auffallen, aber doch nicht so.
Sondern nur ein bisschen.
Ja. So, und darauf haben sie ja später auch eine Kampagne gemacht, die zumindest an Unauffälligkeit nicht zu schlagen war, die aber dann dadurch über Jahre gewonnen hat, dass man sie nie mehr geändert hat. Also
okay.
Die Porsche-Kampagne lief dann, ich sage mal, 14, 15 Jahre im gleichen Look and Feel. Das ist dann Wert an sich. Ich fand die immer langweilig, aber es war ein Wert an sich. Und sie hatte ab und zu gute Headlines, das muss man sagen. Aber es war natürlich völlig was anderes und nicht mehr diese Muskelspielerei, wie wir sie gemacht haben.
Es hat dem Erfolg ja keinen Abbruch getan.
Nee. Aber man hat auch beim Produkt eine Menge dann getan und dann ging es los. Und das, siehe Mercedes, gleicher Effekt. Wir hatten für Mercedes zeitweilig die unangenehme Situation, eine produktmäßig eher langweilige Phase zu betreuen, wo die E-Klasse ganz langweilig aussah, wo beispielsweise auch immer die Reifen von der E-Klasse und Ähnlichem alle aussahen wie Kofferrollen. Das war eine ganz langweilige Produktperiode.
Können wir das mal an Jahreszahlen festmachen?
Ich muss mal kurz zurückrechnen. Es muss so ab 2000 so, also ich spreche jetzt von der Phase von 2004 bis 2000. So.
Okay,
das war schwierig.
Und da hatte Mercedes ja auch noch ein riesen Imageproblem mit sich rumzuschleppen.
Ja.
Ihr seid immer so die Brandlöscher, habe ich das Gefühl. Nee, also da gab es ja vorher diese riesen Rostproblematik mit dem Mercedes W210 und der E-Klasse. Und
ja, das war ja noch weit zurück.
Ja gut, aber das lief ja da aus. Also die W210er Baureihe lief 2003 aus.
Ja.
Und dann kam W211 und dann hatten sie diese Bremsenprobleme.
Da hatten sie diese Bremsenprobleme. Und sie hatten eben vor allen Dingen, und das ist eben beim Auto ganz offensichtlich, sie hatten einfach Designprobleme. Die Autos sahen langweilig aus. Es gab immer irgendwelche Highlights, ne? Aber sie sahen im Kern langweilig aus. Und man muss sagen, da haben sie ja jetzt tierisch aufgeholt. Und es gibt ja jetzt praktisch, man kann es sagen, die Aggression ist ein bisschen zu weit gegangen, oder Aggressivität. Aber sie haben natürlich tierisch zugelegt. Und schade für uns war, dass wir genau da, wo es spannend wurde mit den Produkten, draußen waren. Und wir hatten sozusagen unsere Schuldigkeit in einer längeren Phase der langweiligen Produkte gemacht. So, das ist jetzt kein Vorwurf und ich werfe das auch Mercedes nicht vor. Ich finde, wenn man irgendwann sagt, jetzt brauchen wir einen Wechsel, ist das völlig okay. Dann muss man als sportlicher Mensch, muss man das so nehmen, wie es ist und eher selbstkritisch sein. Aber das war schade.
Ja, stimmt.
Weil du hast natürlich mit beeindruckenden Produkten einen größeren Hebel, um Werbeerfolge zu produzieren. Das ist ja logisch, sonst musst du ja immer sozusagen etwas kompensieren. Und ein Produkt, was eher langweilig ist, mit geiler Werbung zu kompensieren, ist nicht so leicht. Manchmal funktioniert es auch überhaupt nicht.
Was war so die größte Pleite für Autowerbung, wo du sagst, Mensch, da lagen wir aber richtig falsch?
Also wir lagen falsch, da gab es doch den GLC, heißt er jetzt, aber der hieß damals noch anders. Der wurde eingeführt als kleinerer SUV.
Okay.
Und da hatten wir irgendwie eine Positionierung, die lag zwischen allen Welten.
Also war aber nichts Halbes und nichts Ganzes.
Nichts Halbes und nichts Ganzes. Okay. Und du konntest auch machen, was du wolltest. Keiner hat richtig verstanden, warum dieses Auto da war. Und eigentlich war es dafür da, um im amerikanischen Markt in einem ganz bestimmten Preissegment noch ein SUV zu bieten. Das stand eigentlich als Absicht dahinter, was als Positionierung natürlich schwierig ist. Das war daneben, muss man ehrlich sagen. Und du hast natürlich immer einzelne, ich sag's jetzt nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern ich weiß es gar nicht mehr, du hast natürlich immer einzelne Stücke Werbung versuppt. Da gab es Printmotive, die waren von Arsch. Es gab Filme, die irgendwie nicht besonders packend waren oder auch nicht verständlich genug waren.
Aber bei der Masse an dem, was ich rausgehauen habe, da gibt's ja...
Zum Glück war es im Trend immer ganz anständig. Und manches war auch ganz toll. Es gab Highlights, der Rest war auf einem anständigen Niveau und es gab relativ wenige, aber dann auch schöne, kackige Rausbrecher nach unten.
Und ihr hattet die extrem schwierige Aufgabe, ich glaube, also Mercedes kam ja ganz spät, aber es gab nach Porsche kam Audi, oder?
Nach Porsche kam Audi.
Audi habt ihr eigentlich mit eurer Werbung dieses Hutträger- und Lehrer-Image ausgetrieben. Ich glaube, man hätte mit weniger Budget Lehrern ein cooles Image geben können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen, dass Audi sagt, Mensch, toll, wir bauen Autos für Lehrer weiter, aber Lehrer sind inzwischen cool.
Ja, leider kann ich aus heutiger Sicht als Vater von 16-jährigen Zwillingen auch nicht mal so ohne weiteres unterschreiben. Bis heute. Aber das war eigentlich, wenn ich daran heute zurückdenke, war das eine großartige Situation, weil du hattest eine Marke, die war erstmal grundsätzlich sehr bekannt und sie hatte ein Riesenasset, man hat sie für technisch gut befunden oder brillant gehalten. Also in Teilen brillant, aber mindestens zuverlässig.
Ja.
So. Und, aber eben halt langweilig. Und jetzt schlugen die auf mit einem neuen Design. Der neue A4 war damals unser erster Aufschlag. Der sah schon anders aus als damals. Und sie wollten werblich angreifen. Und das war großartig. Ich kann mich noch an den Film in dem Flughafen erinnern. Kennst du ihn noch? Wo der Typ mit dem Schlüssel, also wo so ein typischer Businessman fliegt zum Flughafen, geht los mit seinem kleinen Köfferchen, dem Bordkoffer und seine Frau rennt mit und will den Schlüssel haben fürs Auto, weil sie das fährt das offensichtlich jetzt weiter, wenn er weg ist. Und sie fragt ihn noch irgendwelche Sachen.
Wo ist das?
Und zum Schluss sagt sie, und wo ist der Tank? Und er kann sich nicht daran erinnern, weil dieser wunderbare Diesel 1300 so und so viele Kilometer in einer Tankfüllung fährt. Das war super.
Ein Megaspot.
Also heute wieder, sage ich dir jetzt schon, heute würden wieder Frauenschaften aufschreien und sagen, keine Frau ist so doof, dass sie solche Fragen stellen muss.
Oder ein Mann überhaupt zum Flughafen fährt. Ne?
Das ist das Nächste. Das macht ja auch keiner mehr. Das ist klar. Aber es war damals ganz toll. Den Spot finde ich heute noch toll.
Der ist auch
oder mit toll Castellani.
Gefilmt. Schwarz-Weiß.
Ja, immer toll gefilmt. Und Castellani war auch toll. Also wie der André Castellani, als er noch lebte, der Börsenguru, in so einem Auto saß und dann der A8 und irgendwie zum Schluss sagt, setzen Sie auf Aluminium, weil der A8 eben diese, weil er natürlich dieses Gewichtsersparnis durch seine, ich glaube, hauptsächlich Aluminium, nicht komplett, aber hauptsächlich Aluminium. Toller Film.
Space Frame. Ja, wirklich tolle Filme. Und ihr habt Audi, ich glaube, mit dieser Schwarz-Weiß-Anmutung der Filme und wie das gedreht wurde und wie die Bilder gemacht sind, habt ihr Audi dieses, vielleicht so ein bisschen diese Architekten-Image gegeben.
Also den hatten die schon vorher. Es gab nämlich ein Auto, was sehr erfolgreich war und von völlig anderen Menschen gekauft wurden als alle restlichen Audis. Das war der Audi Avant.
Der A6, der Rund.
Avant gab es ja damals noch als Audi, da hieß er Audi 100 Avant und es gab Audi 80 Avant. Und der Audi 80 Avant war ein Architektenauto.
Okay.
Also den haben sie alle, es gab so das Auto und dann gab es den großen, hieß ja nicht Audi 200 mit Quattro, den hatten so Leute wie Karajan. Der fuhr dann mit nach Saint-Tropez im Wintersport und sowas alles. Und daraufhin haben alle gesagt, wieso fährst du mit dem Auto rum? Und haben sich andere das auch gekauft, klassische Endorser-Erfolgsnummer.
Diesen kurzen Quattro, den Rallye-Quattro.
Ja, genau. Und so hatte Audi in Teilen schon mal beeindruckende andere Zielgruppen und Käufer-Szenen. Aber eben nur ganz speziell in diesen Teilen und der Rest war eben so langweilig, wie es war. Und das konnten wir damit insgesamt ein bisschen aufbohren.
Wie sieht da so ein Briefing aus? Oder bei Audi, also die haben gesagt, wir müssen angreifen.
Ja.
Das ist jetzt eure Aufgabe.
Ja.
Aber haben die auch schon gesagt, macht sportlich? Oder haben die gesagt,
nee.
Haben die euch eher freie Hand gelassen?
Die haben, was das angeht, uns eher freie Hand gelassen, haben nur gesagt, wir wollen State-of-the-Art-Werbung, die wirklich es schafft, ein Aufmerksamkeitswert aus sich her selbst auch zu entwickeln. Und damals gab es ja nur eine aufsehenserregende Autowerbung und das schon als Longrunner, das war ja Mercedes. Und als Prototyp für diese Mercedes-Kampagne gab es diesen Ohrfeigenfilm, an den du dich noch erinnerst. Wo eine Frau wo man nach Hause kommt
und... Die war nicht von euch.
Nein, die war von Schwerin-Herzegowina.
Ja.
Und wo ein Mann nach Hause kommt, viel zu spät, eine Frau öffnet ihm die Tür und sagt, wo bist du gewesen? Und er sagt, ich hatte eine Autopanne. Und sie sagt, mit einem Mercedes.
Und dann knallt sie ein.
Und das war das erste Mal Gewalt in der Werbung. Und da gab es Riesendiskussionen. Das war ein toller Spot, muss man ehrlich sagen. Ganz toller Spot. Und der war die Benchmark. Den galt es zu schlagen in der Awareness. Und da hatten wir ein paar. Also wir hatten übrigens nicht nur Schwarz-Weiß-Filme. Wir hatten auch viele bunte Filme. Es gab diesen Maharaja-Film, wenn du dich erinnerst. Das Ganze in Indien, opulente Bilder. Und der Botschafter ruft an und sagt, und man merkt, da gibt es ein Botschaftertreffen. Und alle sagen sukzessive ab, weil der Monsun herrscht. So. Und dann ruft der deutsche Botschafter an und sagt, tut mir leid, ich komme etwas später. Ich muss noch meinen britischen Kollegen abholen. Und der kommt natürlich mit dem Quattro.
So.
Und das war so Bilder, weißt du, so. Und das war Indien. Es war so ein toller Film. Die haben Leute geliebt. Und wir hatten da eben dann eine ganz gute Serie von wirklich tollen Filmen. Oder so eine Frau, die vor so einem Parfümladen steht, 1000 Dinge ausprobiert und so weiter. So einen französischen, opulenten Parfümladen. Und dann geht sie raus und geht zu ihrem A4 Avant und gießt das Parfum in die Scheibe.
Stimmt, kann mich auch dran erinnern.
Auch ein guter Film. Da gab es viel Spannendes.
Was kostet eigentlich so ein Film? Kann man da drüber reden?
Da kann man drüber reden. Also damals diese Filme, ich kann dir gar nicht mehr sagen, sie waren teuer. Und teuer hieß in der damaligen Zeit, dass sie irgendwie jenseits der 600 lagen, 600 bis 900 oder irgend sowas.
Aber immer noch unter einer Million.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen gab, der bei einer Million lag. Das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Aber die waren schon zum Teil nicht so weit davon entfernt.
Ist das heute eher teurer, würdest du sagen? Oder?
Also heute ist es ja so, das Thema Bewegtfilm ist ja so in die Breite getrieben, dass du, es gibt ein paar bestimmt super teure, die haben nach wie vor so Hollywood-Produktionsniveau, also runtergerechnet auf die Zeit, die Laufzeit oder die Spotlänge. Aber du hast natürlich auch ganz, ganz viele hemdsärmlich gemachte Dinge. Dafür hat sich eben das Bewegtbild heute in unser aller Leben geschlichen mit YouTube und ich weiß nicht was. Du hast überall Bewegtbilder.
Einfach eigentlich mit wenigen Mitteln toll produziert.
Zum Teil mit wenigen Mitteln toll produziert. Und deswegen so dieses, ich sag mal, das in die Knie gehen und automatisch so eine Bückhaltung einnehmen und sagen, jetzt wird ein großartiger Film produziert. Und oh, oh, oh. Und das ist heute etwas entkrampfter.
Wie siehst du insgesamt eigentlich so Influencer oder auch so Leute, die ihre Filme machen für die Autobranche? Ist das so die Zukunft der Werbung? Weil immer mehr Autohersteller oder überhaupt immer mehr Hersteller oder Markenartikler setzen ja auf Influencer-Marketing.
Ich weiß nicht, ob es die Zukunft der Werbung ist, sondern es ist erstmal der Status quo, dass wir heute eine Medienlandschaft haben, die so breit ausgewälzt ist und so viele einzelne Anhaltspunkte bietet, dass dieses Fokussierte, was früher gab, nämlich TV bzw. Film oder Print, dann Kino oder TV und das war es dann auch schon, oder Plakat oder Magazin,
so,
ist vorbei. Und du hast eben heute diese wahnsinnige Menge von Anknüpfungspunkten. Und du musst dir immer überlegen, welches Setup aus diesem Kosmos nehme ich jetzt und bediene es, um irgendwie einen Schwerpunkt zu schaffen, mit dem ich durchkomme. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Es war noch nie so schwer, fokussiert aufzuschlagen und auch mit irgendwas aufzuschlagen, was die Menschen insgesamt auf einen Schlag mitbekommen. Also so wie du heutzutage auch nicht mehr die Tagesschau als den Nachrichtenspot par excellence hast, sondern über den Tag verteilt mit tausend Informationsquellen.
Und bei Facebook dann auch irgendwelche Lügengeschichten aufgetischt bekommst als Wahrheit.
So war, wird immer schwieriger. Ne? Ja, es wird immer schwieriger. Und dieses Problem des Auswalzens hat jede Marke. Ob es Auto ist oder eine Zahnbürste oder Philips oder liegen Urkornbrot, ist scheißegal. Ja.
Und es ist ja auch ein Teil des Liberalisieren von XY. Musik wird liberalisiert, jeder kann inzwischen günstig, ohne hohe Eintrittshürden, sein eigener Musikproduzent werden und das verbreiten. Jeder kann heute Autor werden und das über Amazon direkt sich ausdrucken lassen als Bücher. Und ich finde, so ist es mit Werbung ja auch. Macht dir das manchmal Angst, so für die Zukunft der klassischen Agenturen, dass du sagst, wir brauchen euch nicht mehr, wir haben jetzt Influencer.
Ja, die klassische Agentur ist ein Auslaufmodell. Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde mal sagen, seit 97, 98 war uns irgendwie klar, weil wir damals plötzlich oldschool waren, weil es die New Media Agenturen gab, mit Pixelpark in Berlin und mit Kabel New Media in Hamburg. Ja. Und plötzlich waren wir die Oldies, wir waren Old Economy, das war New Economy. Da rannten sie alle hin, da wollten die Kreativen hin, da hat man gesagt, da ist auch ökonomisch ein anderer Hebel und so weiter und so fort. Da war uns klar, das wird jetzt anders und auch nicht einfacher. Und seitdem haben wir mit viel Mühe und auch viel Geld, muss ich sagen, immer wieder uns versucht, und das zum größten Teil zum Glück auch erfolgreich, in diese neuen Welten hineinzuarbeiten, hineinzudenken, hineinzuarbeiten, die richtigen Leute zu kriegen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sind jetzt, wenn du heute mit Google oder Facebook sprichst, welche Agenturen aus ihrer Sicht in der Lage sind, mit zeitgemäßen Konzepten und mit zeitgemäßen Strategien und den entsprechend guten Umsetzungen aufzuschlagen, wirst du unseren Namen schon oft hören. Also mehr, als es so die Breite denkt. Und das ist auch wichtig, aber trotzdem sind wir immer noch der Meinung, wir sind da gar nicht weit genug. Weil am Ende des Tages musst du natürlich immer wieder kreative Spitzenleistungen erbringen. Ob das jetzt die Art ist, wie du irgendein Bewegtbild einbaust in irgendein Format, was es auf YouTube gibt oder was auch immer. Und das ist natürlich immer, also kreative Spitzenleistung ist ein Prozess. Und den kannst du nicht hinter jedes einzelne kleine Werbemittel setzen. Sonst kommst du nicht klar.
Ja, klar.
Betriebswirtschaftlich kommst du nicht klar. Du kommst auch rein mengenmäßig nicht klar. Und das ist schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Also musst du gucken, dass du genügend kreative Highlights setzt. Und aber das alles prozessual, einmal im Herstellungsprozess aus Agentursicht und umgekehrt andererseits aus der konzeptionellen Sicht als wiedererkennendes Merkmal und verbinden, als Kampagne aufsetzt, damit das im Markt entsprechende Kraft entwickelt. Und da ist eben der Influencer wichtig und da müssen wir dann auch sagen, Influencer, wenn Influencer für dein Thema, bitte den und nicht einen anderen, da müssen wir eben Bescheid wissen.
Wie findest du Magnus Walker als Influencer für Porsche?
Ach, ich finde ihn schon ziemlich geil.
Ja? Glaubst du, kommt dir das konstruiert vor oder ist das tatsächlich natürlich entstanden? Mit dem bisschen initialen Video über seine Autosammelleidenschaft.
Ich glaube, dass das authentisch ist.
Okay, ja. Weil der wird ja von Porsche wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Und der weiß also selber nicht mehr, in welcher Stadt er gerade ist.
Klar, aber ist logisch. Also ich hätte es auch gemacht, logischerweise, weil das passt.
Ich habe jetzt gehört, angeblich, und da finde ich, ist so ein kleiner Bruch. Bis jetzt fand ich ihn eigentlich auch ganz cool, so mit allem, was er macht und so und seine Geschichte. Und das ist mir alles ganz lässig mit den Rockstar-Klamotten, die er gemacht hat in Los Angeles und so. Angeblich hat er jetzt einen Vertrag mit Mercedes gemacht. Ich finde, das macht wieder vieles.
Ja, pass auf, das ist dann schwierig, weil er eine authentische Figur ist. Und du findest ihn gut und ich finde ihn gut, weil wir ihn schon kannten, bevor er Influencer war und bevor er Markenbotschafter von Porsche war und so weiter und so fort. Und früher hätte Porsche gesagt, nee, mit so einem Zausel, da wollen wir nicht hin. Unsere Klientel sieht ganz anders aus. Also da wäre wie die Familie Porsche, die zu mir gesagt hat, aber doch nicht so. Ja. Hätte genau wieder gesagt, aber doch nicht mit dem. So. Nun leben wir in einer disruptiven Zeit. Da kommt das böse Wort wieder. Und, und da passt das. Aber der kann natürlich nicht irgendwann die Fronten wechseln, wenn er 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang
ist. Alles aus Porsche besteht. Das verstehe ich immer.
Der ist ja so ein Porsche.
Ja, so eigentlich schon. Also mich, und damit ist er dann eigentlich nur noch gekauft.
Eine Scheiße.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, dass der jetzt angeblich mit Mercedes irgendwie unterwegs ist.
Also ich würde es auch als Mercedes natürlich nicht machen.
Nee, würde ich
weil nicht. Das bringt ja gar nichts. Das ist völliger Quatsch.
Ja, aber cool. Aber ich habe ihn tatsächlich einmal in irgendeinem Mercedes fahren sehen und dann kam noch das, vielleicht ist auch nur ein Gerücht, auf jeden Fall kam das dazu.
Ich kann es mir schwer vorstellen, weil so blöd kann er nicht sein, so blöd kann Porsche nicht sein, oder beziehungsweise blöd kann Mercedes nicht sein.
Kann Mercedes nicht sein.
Nee,
vielleicht sind sie
das glaube ich nicht.
Wie siehst du allgemein als Werber die Zitate immer aus der Vergangenheit? Also viele Autohersteller, das ist ja so, ich meine, die bauen extrem, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, impulsives Design und aggressive Autos und Sportlichkeit, erinnern sich aber immer wieder ihre eigenen Vergangenheit zurück und sagen, und früher haben wir die 24 Stunden von Le Mans im Vorbeigehen gewonnen und wir haben dies gemacht und wir haben das gemacht und schaut euch mal unsere sympathischen alten Autos an. Findest du das als Werber gut oder sagst du eigentlich, ist das Quatsch, weil die Zukunft sieht anders aus?
Also eins ist klar, in einer Welt, in der so viel passiert heutzutage und so viele Fronten immer wieder ein neues gebären und so, da ist dieser berühmte Anspruch Authentizität schon wertvolles Gut. Den können eben nur die bieten, die da eben schon immer waren. Und deswegen ist es schon klug von der Marke, immer wieder diese Authentizität zu bedienen. Aber es geht nicht darum, sich darauf auszuruhen und das dauernd zu machen, sondern es geht um das gerüttelte Maß. Also ich muss es immer wieder bedienen, muss aber genauso wichtig nehmen, wie kann ich den Anker nach vorne schmeißen. Und das ist eben die Frage, wie das den Einzelnen gelingt, was sie jetzt ja so tun. Also im Moment ist ja diese, ich sag mal fast, diese Hysterie des Elektroautos liegt ja vorn. Und lange Zeit war das ja übrigens aus meiner Wahrnehmung völlig offen, ob das Elektroauto das die Lösung für die Zukunft ist oder das Wasserstoffauto.
Weiß man die auch Lösung. Immer noch nicht,
und du weißt es immer noch nicht. Aber irgendwann ist die normative Kraft des Faktischen gegeben. Und irgendjemand hat mal gesagt, und raste voran und alle rasen jetzt irgendwie hinterher. Und jemand, der versucht, das jetzt anders zu sehen, ist Geisterfahrer. Das ist ein bisschen das Problem heutzutage. Weil ich finde das E-Auto tatsächlich, und deswegen sitzen wir ja in einem solchen, ich finde das die perfekte Lösung als urbanes Auto. Wenn in der Stadt ein Auto, finde ich, außer dem Bus, das hier gut. Weil viele Probleme damit nicht existent sind. Ich sehe das ja jeden Tag.
Ja.
Und ansonsten ist das Elektroauto für Langstrecken und so weiter als normaler Ersatz fragwürdig.
Genau, und damit haben wir nämlich schon das Ding. Du bist da natürlich in einer komfortablen Situation, dass du ein eigenes Haus und einen eigenen Elektroanschluss hast.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, guck mal, in Eppendorf fährst du teilweise eine halbe Stunde im Kreis, um einen Parkplatz zu finden. Diese Elektroauto-Parkplätze oder Ladeplätze, die dürfen ja nur 2 Stunden belegt werden,
ja,
in Hamburg.
So, ja.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein kleines Kind, dann schließe ich mein Auto an um 18 Uhr, lade 2 Stunden, um 20 Uhr stelle ich mir den Wecker, meine Frau ist nicht zu Hause und ich müsste jetzt nochmal los, um mir einen Parkplatz zu suchen. Dann kann ich mir eine Nanny nehmen. Weißt du so? Und damit, finde ich, beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Das Elektroauto in der Stadt ist was für Leute, die, genau wie du sagst, ein zweites Auto haben. Aber ich glaube nicht, dass das zur Massenmobilisierung taugt.
Nee, deswegen hast du ja auch Konzepte wie Moja. Und
dafür ist das sicherlich toll.
So. Und du hast eben auch die ganzen Carsharing-Konzepte. Da kannst du ja dann Plätze zur Verfügung stellen und stellst es da ab und holst es dir wieder neu. Das finde ich schon gut. Ja. Das finde ich schon ein gutes Mittel. Und in der Stadt ist es auch so, wenn du die Infrastruktur perfektionierst mit Bus, S-Bahn und allem und machst auch den Umgang damit einfacher mit den Karten und ziehst durch und kannst damit sich frei bewegen, ist das ja eine tolle Lösung.
Super Lösung, ja.
Also ich finde nur, wenn ein Auto, und das erlebe ich ja immer, ich hatte einen der ersten Elektro-Smarts in Hamburg überhaupt mit dem Vorgängermodell und fahre jetzt seit, ich weiß gar nicht, 5 Jahren Elektro-Smart in Hamburg. Ich finde es eine super Lösung.
Ich finde es auch. Also ich finde es auch. Also ich hatte auch mal ein Smart. Ich finde es auch bequem und ich finde es
unterhaltsam. Und das Ding, ich hatte keine Elektro. Das ist ja wieder unabhängig von Elektro. Ich finde, dieser Smart hier ist auch eine perfekte Raumlösung. Man fühlt sich wohl. Der sitzt ja auch nicht anders drin als in irgendeinem.
Hundertprozentig. Also, und der schaltet ins, na gut, der hier schaltet nicht, aber auch dieser Smart als Verbrennungsmotor. Das Auto schaltet endlich gut, federt gut. Das hatte der Vorgänger dann doch noch viel Nickbewegung.
Ich hatte einen Brabus.
Zwar, der war ja.
Und zwar ja diesen 112er, also diese Edition.
Ja.
Mit,
der Kopfsteinpflaster.
Der hatte in drei Sekunden von 0 auf 60 war das Ding. Verbrauchte 19 Liter. Aber und den haben sie mir nach 5 Jahren geklaut. Also ich habe mich lange gefragt, das kann doch gar nicht sein. Wer klaut so ein seltenes Ding nach der Zeit? Also in den ersten 6 Monaten hätte ich es verstanden. Aber irgendjemand sagte mir, die schlachten die brutal aus, weil da sind ja 1000 Extra-Teile dran. Der hat ja mit dem normalen Smart nichts zu tun. Deswegen fiel ich auch immer bei technischen Problemen zwischen alle Raster. Brabus hat gesagt, nee, das ist doch Smart. Smart hat gesagt, nee, das ist Brabus. Und ich stand da mit dem kaputten Auto und konnte immer... Ich habe irgendwann den Professor angerufen und der hat dann mit dem Laster den Smart abgeholt und hat ihn bei sich einmal richtig machen lassen, weil ich so ein komisches Einspritzproblem hatte. Und dann war das durch. Aber da habe ich mich bei ihm persönlich beschweren können. Du kannst doch ein Auto nicht anbieten, wo die 2 Marken sich drücken. Wie heißt der denn noch? Brabus.
Buschmann. Der auch schon verstorben ist.
Ist er?
Also der Bodo Buschmann. Ne?
Wann ist denn der gestorben?
2 Jahren, glaube ich.
Echt?
Ja.
Muss ich gestehen, als Autofreak ist an mir irgendwie vorbei.
Ja, aber ehrlich gesagt, das erlebe ich häufiger, dass ich gerne Interviews mit Leuten mache, die schon gar nicht mehr da sind. Bei Bodo Buschmann tut es mir fast leid, weil der hat wirklich
der war schon knuffig.
Autos gebaut. Das war ein lustiger Vogel. Irgendwie. Und er hat natürlich auch ein interessantes Klientel bedient, ne? Muss man auch sagen, mit seinen Autos. Also die haben wir ja hier, wir fahren jetzt parallel zur Reeperbahn.
Ja, klar.
Öfteren fahren sehen. Ne?
Aber weißt du, was lustig ist? Früher hat Mercedes sich immer darüber aufgeregt, dass sie die Marke der Luden waren. Und dann waren sie eine Zeit lang nicht mehr die Marke der Luden. Was meinst du, wie sie sich darüber aufgeregt haben? Mhm. Zu Recht.
Ja.
Ist doch klar, das ist auch eine Peer Group. Wenn du da nicht mehr zählst und jemand sagt, so ein Mercer, wie ist das halt? Den brauche ich nicht.
Ja.
Den brauche ich nicht. Also dann nehme ich doch lieber einen Audi A8 oder so, gab es eine Zeit lang.
Stimmt.
Dann bist du auch wieder scheiße.
Ja.
Jetzt ist natürlich wieder ein Mercer. Ja, ganz sicher. Das spürst du ja, dass das so ist. Und das, was auch so sein muss von der Aggression.
Ja, zumindest, ne? Das war auch schlau. Also ich finde, Mercedes hat 2 gute Sachen gemacht. Einmal natürlich AMG so im Vordergrund gepusht, um überhaupt den Laden zu kaufen. Und das Formel-1-Engagement mit Lewis Hamilton. So wenig ich Lewis Hamilton mag. Ich mag den wirklich gar nicht. Aber aus Werbe- oder aus Marketing-Gesichtspunkt ist das doch der perfekte Influencer für Mercedes. Oder?
Ja, und sie haben... Nachdem sie das ja sehr erfolgreich mit der Formel 1 gemacht haben, gab es ja dann so eine Sollbruchstelle, wo sie abkackten. Und es dann wieder hochzukriegen, das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja.
Weil das ist schwierig. Nach dieser ganzen, so vom Erfolg eingelullt und dann tauschst du Personen aus. Und dieses Austauschen von Personen ist immer eine ganz heikle Geschichte.
Stimmt.
Und das, finde ich, haben sie gut hingekriegt. Und sie haben vieles gut hingekriegt, muss man ehrlich sagen. Ich finde die Autos jetzt wirklich attraktiv und
finde ich auch.
Muss man ehrlich sagen. Auch selbst die G-Klasse, das ist ja so die Inkarnation des gehassten Suffs heutzutage.
Ja, aber
der ist schon toll.
Und der hat ja zum Beispiel noch dieses fast das sympathischste Gesicht von den ganzen Autos eigentlich.
Ja.
Mit den großen Scheinwerfern.
Ja, weil er noch
so, Lichtern und so.
Weil er eben noch so
Oldtimer-mäßig. Genau, weil er die Historie so ein bisschen zitiert.
Ja, das finde ich auch.
Du sagst, wer jetzt gerade so ein bisschen vom Erfolg eingelullt ist, was dann immer gefährlich ist, siehst du ja gerade jemanden, wo du sagst, oh, die müssen jetzt mal was anders machen.
BMW war ein bisschen eingelullt, aber schon länger nicht mehr. Also ich sehe im Moment in der Autoindustrie keinen in dieser Gefahr eingelullt zu sein, sondern da, die sehen alle, wie schwierig es wird. Und da ist keiner. Die sind alle hochgradig nervös und da gibt es keinen, der irgendwie eingelullt sein kann im Moment.
Glaubst du, der Dieselskandal, wo wir gerade von dem Golf R überholt wurden, wird VW noch Kopfzerbrechen bereiten in Zukunft?
Ja, das wird noch ein bisschen halten, aber es ist eben sui generis ein Riesenproblem. Also der VW-Skandal ist eigentlich ein Autoindustrie-Skandal, weil alle sagen sich doch, jeder sagt, naja, die sind halt erwischt worden.
Ja.
Und die anderen haben es doch irgendwie nur besser hingekriegt. Das wird doch da eigentlich auch nicht besser gewesen. Da werde ich mit dir, wenn du Gesamtbevölkerungsbefragung machst, valide und aussagefähig, würde das jeder sagen.
Weil jeder Name auch schon mal gefallen ist. Bei Audi saß jemand im Knast, okay, gehört zum VW-Konzern, aber Mercedes hat ja auch irgendwie ein bisschen Probleme.
Weißt du, da weiß doch jeder, dass solche Dinge, also wir können ja nicht sagen, dass die Baureihen, das Design, die Motorengröße, die Frage, ob Diesel oder Benziner, das sind ja alles Dinge, die branchenmäßig sich ganz schnell weiterentwickeln.
Sie sitzen ja auch immer zusammen.
Natürlich. Also gehst du doch davon aus, dass so ein Thema auch kein Single ist.
Wahrscheinlich. Dafür findet auch immer viel zu viel, denke ich immer, viel zu viel personeller Wechsel statt.
Ja.
Das, weißt du, da kommt
Wechsel, Motoren, Audi, von, Wechsel,
ja, natürlich. Wechsel zu BMW und was weiß ich was.
Ist ja in jeder
Branche. Ja auch.
Ja, klar. Also von daher ist das schon ein VW-Problem. Aber es ist eben auch ein Auto, deutsche Autoindustrie. Und was mich am meisten daran ärgert, ist, dass das unsere Herzeigeindustrie ist und dass das plus der Berliner Flughafen plus im Zuge dessen...
Fahren an der Elbphilharmonie gerade vorbei, die ist fertig.
Die ist fertig, aber die soll jetzt aber Schimmel haben. Aber die Tatsache, dass kein Regierungsflugzeug fliegt, also diese, dass die in einer Frequenz ausfallen, dass dir die Ohren wackeln, das zusammen macht Made in Germany fertig.
Ja.
Echt fertig. Und ich finde es wirklich, ich kann es nicht fassen.
Das ist ein Jammer. Ne? Also ich finde, es ist insgesamt ein Jammer, was aus der Autoindustrie geworden ist. Also nicht nur, dass mir die Autos nicht mehr unbedingt so gut gefallen, was man vielleicht hin und wieder mal durchhört, aber auch imagemäßig, was daraus geworden ist. Unabhängig von Greta Thunberg, finde ich, ist das...
Aber glaubst du nicht, dass es ein Phänomen ist, ein Weltphänomen? Alles hat seine Zeit.
Absolut.
Und es gibt immer so Hochzeiten für bestimmte Branchen, für bestimmte Produkte, für bestimmte Industrien dementsprechend. Und es erwischt eben auch mal das Auto in seiner Bedeutung. Das heißt ja nicht, dass es die nicht mehr geben wird und so. Aber sie spielen dann nicht mehr diese profilierende Markenrolle, die sie eben lange hatten.
Wahrscheinlich nicht. Glaubst du, dass Jungfer Matt in 20 Jahren noch Werbung für einzelne Automarken macht oder nur noch für Mobilitätskonzepte?
Ich kann mir vorstellen, dass es hier und da tatsächlich auch Aufgaben gibt für einzelne Automarken, was zu machen.
Oder dass es da vielleicht eine Rückbesinnung gibt, dass Leute das
auch möglich sagen. Guck mal, das gab es ja immer wieder. Das kann durchaus mal sein. Aber natürlich spricht eins dagegen, die steigende Zahl der Menschen auf diesem Planeten fordert eben zu Lösungen, die zum einen Individualität fördert, das ist ja im Moment das Extreme, aber zum anderen eben für alle gesellschaftlichen Probleme natürlich eine eher kooperative Lösung sucht. Anders geht es ja nicht. Ist das jetzt eigentlich ja, grün? Ich sehe hier nämlich nichts. Also insofern ist die Chance für einzelne Marken mal irgendwas zu machen immer gegeben, weil Individualität ist immer ein großer Treiber. Und da kann das mal passieren. Aber die Automobilindustrie selber, also BMW hat schon vor etlichen Jahren gesagt, wir sind nicht mehr der Automobilhersteller, wir sind ein Mobilitätsgarant. Also damals hieß es Mobilitätsgarant, aber eigentlich war was anderes gemeint. Und so sehen Sie ja in Teilen schon selber. Deswegen beteiligen Sie sich ja auch an allen Carsharing-Companies und. Und Busse sind ja schließlich auch von Mercedes.
Ja.
Also die sind ja da bei dem Thema nicht draußen.
Wo du gerade sagst, Busse oder Laster sind von Mercedes. Dieser Mercedes-Sattelschlepper mit den ganzen BMWs hinten drauf. Wo drunter stand auch, ein Mercedes kann Fahrfreude bringen.
Ja. Das war noch zu BMW-Zeiten,
logischerweise.
War BMW mal sehr mutig, dass sie das gemacht haben.
Welcher Autohersteller ist dir da am mutigsten in Erinnerung geblieben, von der Werbung her? Also klar, die kamen alle aus unterschiedlichen Situationen heraus. Porsche hatte damals nichts mehr. Der Smart waren vor allem Drohnenaufprall.
Ja. Alles drin. Wenn ich jetzt Franzose gewesen wäre, hätten wir drauf gesessen. Ja,
dann hätten wir erstmal noch eine aufbauende Kraft.
Aber wir hätten uns gut dabei gefühlt.
Wir wären gut unterhalten worden, ja.
Also ich habe empfunden immer, dass, und gegen BMW mag ich gar nichts sagen, zumal das ja jetzt unser entscheidender Kunde ist und so weiter und so fort. Aber im Vergleich der Vergangenheit war Mercedes immer der mutigste.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Hätte man gar nicht gedacht. Also
doch.
Das jetzt
doch. Okay. Also Mercedes, muss man sagen, hat irgendwann mal entdeckt, und das mit Hilfe der Agentur Springer Jacobi, dass sich Mut in der Kommunikationsrendite auszahlt. Mhm. Um es mal so simpel zu sagen. Und das haben die gelernt und verinnerlicht, und das ist das so.
Okay.
Und das ist bei den anderen nicht so ausgeprägt. Audi ist da eher ein bisschen indifferent, obwohl sie aufgrund ihrer Vergangenheit mit uns eigentlich das gleiche Learning haben könnten. Aber Audi ist irgendwie Teil vom VW-Konzern, das ist alles immer ein bisschen anders. Das
macht keine Entscheidung.
So, und Mercedes und BMW sind so extrem produktfokussiert, dass es für die ganz schwierig ist, aus der reinen Produktdenke erstmal wieder rauszukommen und auch an sowas wie Kommunikation zu glauben. Weißt du, das ist schwierig. Unternehmen sind ja auch gewachsene Persönlichkeiten und die haben genetische oder haben in der DNA auch ganz klare Kräfte, und die sich durch verschiedene Dinge mal entwickelt haben. Und so ist es bei denen.
Unabhängig von euren Kunden, gibt es Autohersteller, wo du sagst, ui, dass die sind aber extrem jetzt auf Angriff gepolt?
Naja, die Koreaner, also die sind schon auf Angriff gepolt, ganz sicher.
Auch vom Design her, und ich finde auch von dem, wie sie die Autos bauen.
Das ist ja auch so, ich bin ja nicht nur Autofreund, sondern ich bin ja auch ein Gitarrenfreak. Und gibt es auch das Phänomen, es gibt kaum besser gebaute Gitarren als aus Japan. Und die Japaner haben so eine Qualitätsmanie geradezu. Die sind sowas von hinter Qualität her wie kaum ein anderes Volk.
So im Kleinen. Aber das sind amerikanische. Ist
unfassbar. Okay. Ja, aber sie sind immer die unattraktiven Marken. Gibson, Fender sind die Welt erobern. Und
die Japaner,
mit Ibanez und wie sie alle heißen, wenn du die im Detail auseinanderschraubst, so anguckst, wie sie das alles gemacht haben. Perfekt.
Takamine.
Ja, eben, sie schaffen nicht sie haben nicht die Authentizität, sie haben nicht diese Glorreiche, die riechen nicht nach den rauchigen.
Die haben nicht die wilden Stimmen. Rockstars, ne?
So.
Die sind nie zertrümmert worden. Nee.
Doch, selbst wenn es ein Japaner eine Gitarre zertrümmert, denkst du aber auch wieder, das ist aber ein ästhetisches Event, weißt du so? Da fliegen die Splitter dann aber auch im vorher ausgerechneten Bogen. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber es ist einfach so. Und deswegen ist es bei Autos auch so. Ich glaube, dass die japanischen Autos technisch ganz toll gemacht sind, alles. Aber es fehlt ihnen halt der Sex.
Das ist jetzt blöd, ne?
Ja.
Was hattest du für Autos noch in der Vergangenheit?
Mein erstes Auto war ein Fiat 500. Mit den Türen noch nach vorne zum Öffnen. Mhm. Den hatte ich, glaube ich, ein halbes Jahr. Dann habe ich ihn zerlegt. Dann bin ich erstmal nur Motorrad gefahren, weil irgendwie auch anders ging es gar nicht kohlemäßig. Und dann bin ich über verschieden. Dann habe ich alle 3 Monate damals, glaube ich, ein Auto gewechselt. Ich habe mal viel gearbeitet und dann geguckt, was geht. Und eine Ente hatte ich ein Jahr lang. Die habe ich neu gekauft, weil mein Opa mir ein 10.000 D-Mark vererbt hatte. Und für 5.200 D-Mark habe ich eine neue Ente 2 CV6 erworben, die mit 28 PS. Weil ich eine Freundin in Hamburg hatte, aber in München studiert habe, bin ich in einem Jahr 62.000 Kilometer gefahren.
Mit der Ente?
Mit der Ente. Und hat sie dann verkauft. Aber immer Hamburg-München natürlich.
Also Taxameter rausgeschraubt.
Das habe ich natürlich auch. Also ehrlich gesagt, ich habe die ganze Tacho-Einheit rausgenommen und habe mir von der Unfallente einen Weniger Tacho Kilometer. Mit 17.000 geholt, reingebaut und die Ente nach einem Jahr...
Holger Jung dreht Betrüger. Am Tacho.
Betrügt
beim Autoverkauf.
Ja, habe sie dann noch gut verkauft, weil die hatten damals auch so lange Lieferzeiten. Und war aber sonst ein prima Auto. Der Käufer kann eigentlich keinen großen Ärger gehabt haben. Und dann hatte ich dauernd von natürlich so ein Jeans-Käfer hatte ich mal. Dann hatte ich einen NSU Prinz 4. Nicht den TTS, den geilen, sondern Prinz 4. Dann hatte ich einen Mercedes 220 S Ponton. Der war damals ja schon sozusagen Oldie. Wir sprechen jetzt über die Zeit 72, 74. So. Dann hatte ich einen VW Cabrio. Damals in Orange, das ich unbedingt schwarz haben wollte. Dann habe ich in der Ruhrstraße in Altona, kann man selber
lackieren.
Erstmal schleifen und so, den kannst du so rein. Habe ich die in schwarz machen. Das ist innen blieb orange natürlich. Weiß ich noch. Einen schönen VW-Käfer. Dann hatte ich einen R4, einen himmelblauen. Einer der Höhepunkte neben den 220S war dann auch ein Opel Diplomat in Dunhill-Rot mit Vinyldach.
In weiser Voraussicht auf deine jetzige Tätigkeit als Honorarkonsul. Vielleicht.
genau.
Das war schon mal ein Opel Diplomat.
Ja, das hätte schon mal, genau. Aber, es war ein Admiral, das war der billige.
Ach so.
Diplomat
war ja das V8.
Ja, ich hatte der drunter war der Admiral. Mhm. Okay. Und darunter war der Kapitän, glaube ich. Aber diese Straßenkreuzerartigen.
Das hatten wir alle zwei.
Der war super.
Der Opel war damals die Premium-Marke mit, ne?
Also mein Onkel als Zahnarzt hatte den Kapitän und so. Aber eigentlich war es immer Mercedes. So. Also auch Opel auch mit dem Kapitän und so war immer schon eher der Schlachter, der den Kapitän gefahren hat. Aber der Oberarzt hat den Mercedes gefahren. Und, oder der Unternehmer, irgendwo und der Banker. Was hatte ich denn noch? Ich hatte schon mal einen Opel. Als mein Vater starb, gab es diesen Opel-Rekord. Er hatte immer gebrauchte Opel-Rekords. Da hatte ich den an der Backe. Den mochte ich aber nie. Habe ich mich nicht lange mit aufgehalten.
Du hattest mal einen wunderschönen Porsche 911.
Ja.
Ein F-Modell.
Müllsackblau.
Mit so ganz hellbeiger Innenausstattung.
Ja.
Den habe ich geil gefunden. Den habe ich mal.
Diesen Porsche, den habe ich auch geil. Da haben wir damals Porsche betreut. Und es gab damals 40 Jahre Porsche zu feiern. Also 40 Jahre 911. Und da gab es dann auch so mit aus jedem Jahrzehnt Autos so eine Wanderausstellung, die über die ganzen Vertriebsnetze lief. Und dieser 911, das war ein 2,4. Er wurde ein 2,4, er war glaube ich nur ein 2,2. Den habe ich dann aus dieser Ausstellung rausgekauft, 40.000 Mark, was ja nicht so wenig war. Und dann habe ich ihn bei Ingo Stemming zeitgemäß tunen lassen. Und dann wurde er zum 2,4 mit verschiedenlichsten Eingriffen. Bekam am Ende sogar einen Spoiler hinten noch, weil er in der Tat hinten hochkam. Den fand ich super. Und meine frisch geborene Tochter Zoe hat es immer gehasst, das Auto, hat immer geheult. Wenn ich auch nur anmachte, hat sie schon geheult. Und
jetzt eine.
Ehrlich, ja. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Und irgendwann habe ich den gedacht, ich fahre ihn ja nicht. Und dann habe ich ihn verkauft. Nee, dann habe ich ein Angebot bekommen, was ich nicht ablehnen konnte. Genau sowas. Also dann habe ich so ein Angebot bekommen, dass ich trotz der ganzen Investitionen, die ich da immer noch einen satten Gewinn hatte. So. Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich das. Und heute finde ich es scheiße, dass ich es gemacht habe.
Hast du heute noch einen Porsche?
Ich habe meiner Frau einen 964, einen der letzten 964 Turbos geschenkt.
Wow.
Also Baujahr 91 oder 92. Zum Hochzeitstag, zum 20.
Okay, dann darfst du es doch werden.
Und sie durfte ihn sich aussuchen. Also ich bin mit ihr nach Österreich gefahren zu einem nicht unbekannten
Dr. Konrad
Zahn. Und ich habe gedacht, sie will einen 993. Ja. Weißt du, 993 mit Tiptronic und so, dann ist alles so wie in Eppendorf auch immer gern genommen und schön. Und sie hat sich in die 964 verknallt. Ich war ganz stolz, weil der hätte hinten...
Ich wollte gerade sagen, ne? Und vor allem 964 Turbo, das ist ja schon... Ja. Ist sie ihn vorher mal gefahren?
Nee. Und sie fand ihn aber, sie hat einfach gesagt, die Augen. Und also es war genau das, er war noch zarter als der 993.
Ja, genau. Und dieses Kindchenschema mit den runden Lichtern, der strahlt einen mehr an.
Und die Geschichte ist toll, dieses Auto gehörte einer älteren Pianistin in Wien, die immer gefahren hat. Und erst als ihr Mann, ich weiß nicht, Parkinson, Alzheimer, irgendwann konnte sie mit dem nicht mehr am Wochenende spazieren fahren, hat sie das Auto verkauft. Ja, also das, wir sind, meine Frau ist sozusagen dann die Nummer zwei in diesem Auto. Ist auch eine schöne Geschichte.
Ja, ist super. Fahrt ihr den viel? Oder?
Selten.
Fährt ihr den Alter?
Selten. Also wir haben jetzt eine Garage bei uns um die Ecke, damit es einfacher ist.
Das ist ja mal unser Thema, ne? Du musst die Autos unterstellen, wenn sie geklaut
werden. Ja, und du hast auch immer Angst, dass der geklaut wird, das gebe ich zu. Den lassen wir nicht tagsüber da stehen, weil in unserer Straße hatte schon jemand einen wunderschönen alten Targa. Der war auch immer so weggestellt, dass man gar nicht leicht dran rankommt. Die haben Leute ausgespäht und in der logischen Sekunde, als es ging, war er weg. Ganz schnell. Und deswegen, man fährt damit ja auch nicht durch die Stadt, sondern wenn willst du eine Ausfahrt machen, dann musst du nach, guck mal, trau dich, die Hochzeitsmesse, das ist auch geil.
Da.
Oder?
Ja.
So geil.
Das ist ein Plakat von euch.
Trau dich, nee. Aber
also wir stehen hier vor einem sehr kitschigen Hochzeitsmessenplakat. Ohne jemandem zu nahe treten.
Trau dich als Hochzeitsmessen-Logo.
Ja.
Nee, also insofern haben wir noch einen Porsche. Aber ich habe sonst keine alten Autos mehr. Ich hatte eine Zeit lang noch einen Jaguar MK2 3,8. Mhm. Ein Gunmetal, war ein schönes Auto. Und auch so ein Woody. So ein Austin Morris Minor.
Sowas ist Woody. Geil.
Ja. Den meine Kinder lustig fanden. Da sind wir immer mit so durch die Gegend geschuppert, mit so roten Kunstledersitzen. Meine große Tochter findet alte Autos, steht jetzt, sie hat noch immer noch keinen Führerschein, obwohl sie 21 ist.
Das ist auch so ein Problem heutzutage.
Weil sie braucht es nicht. Aber sie steht total auf die alten Mercedes W124. So.
Hatte ich auch mal.
Und egal jetzt, ob Coupé, was natürlich schon wieder eigentlich so ein Art-Direktors-Auto ist heutzutage, ne? Das ist ein tolles Szene-Auto. Und dauernd schickt sie mir Fotos aus Berlin, so von diesen Autos. Und ich sage jedes Mal, ja, ich finde es ja geil, dass du dich dafür begeisterst, aber mach doch erstmal einen Führerschein. Sagt sie, ich will ja gar nicht fahren, ich will ihn nur haben.
Verrückt, ne? Das ist junge Menschen heutzutage, also so, die interessieren sich.
Ich will das haben. Das ist.
Holger, du merkst, dass ich leider keine Ahnung von Gitarren habe. Sonst hätte ich mich gerne noch darüber mit dir unterhalten. Aber vielleicht kannst du sagen, was der perfekte Roadtrip für dich ausmacht und was man da für Musik zu hören muss. Ich gehe davon aus, dass es Rockmusik sein muss, oder
Jazz? Es muss, ja, nee, manchmal auch Jazz. Also ehrlich gesagt, in einem regnerischen Abend durch eine Großstadt zu fahren und Miles Davis zu hören,
das ist geil,
oder? Ist ein Erlebnis per se. So wie wir jetzt fahren, ja, bei sowas, Miles Davis, der Hammer. Und ansonsten, finde ich, ist der Mix entscheidend. Also man hat ja seine verschiedenen Präferenzen. Und ich finde, also ich mag sogar sehr gerne Country, gebe ich zu. Also ich bin jetzt kein Country-Fan, aber ich mag ganz
aber gerne. Aber Trump-Fan und deswegen passt das einfach dazu,
genau,
oder?
Genau. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendeine Musik
gut. Ich glaube nicht, dass der...
Ich glaube, der hat keinen Zugang zu irgendeiner Musik.
Gar nichts hat der Zugang.
Nee. Aber ich mag Country gerne. Also ich spiele ja in einer Band und ich würde auch in der Country-Band spielen. Sogar weiße Cowboy-Stiefel und weiße Jeans anzumachen.
So seht ihr da aus, wenn ihr auftritt?
Nein, wir machen ja, wir spielen ja so von John Mayer bis Beatles alles.
Wie viele Leute seid ihr in der Band? Drei?
Sieben.
Sieben?
Warte mal, sechs. So. Keyboarderin und Sängerin.
Sängerin,
Sänger,
das ist schon gut.
Ja, Sänger und Sängerin. Wir haben beides sozusagen. Eigentlich haben
singst
wir
einen Haupt.
Ab und zu schon.
Okay.
Zwei Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger. Sechs.
So, und jetzt meine abschließende Frage, die ich immer stelle. Mal angenommen, der Sprit geht wirklich aus.
Was ich 1973 dachte, als der autofreie Sonntag war, das war meine Generation, da hieß es, Auto ist zukünftig schwierig.
Jetzt hast du schon deine Fälle als Werber davon schwimmen sehen.
Da war ich
oder
ja noch kein
Werber,
da war ich auf einer ganz anderen Ecke.
Da hast du noch Jura studiert, ne?
Ja.
Okay, also mal angenommen, das Rohöl geht tatsächlich aus und jeder kriegt seine letzten 50 Liter Sprit zugeteilt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
Meine ehrliche Antwort,
bitte letztlich... Bitte nicht Berlin-Wurf auf Mallorca.
Nein. Ich würde sie mit meiner Harley in den Alpen verfahren. Tut mir leid.
Das klingt gut. Ja, das macht nichts.
Aber das ist nach wie vor für mich immer, obwohl ich es tausendmal gemacht habe, immer noch ein großes Erlebnis. Eine Motorradtour durch die Alpen und auch die Alpen. Also es gibt bestimmt andere Strecken, die ich auch noch nicht gesehen habe, die toll sind, aber dort in die kleinen Dörfer in Italien und Frankreich und Schweiz.
Geil, ja.
So, da würde ich sie verdröseln.
Jetzt musst du noch mal für alle Motorradfans sagen, was für eine Harley hast du?
Ich habe eine Slim S, was
das
eben...
Mir jetzt nicht.
Das ist so ein...
Muss ich googeln.
Ja, musst du googeln. Eine Slim S ist halt kein Tourer, es ist eben in der Mitte angesiedelt.
Auch keine Fatboy mit diesen Lederfransentaschen an der Seite?
Nee, ist keine Fatboy. Aber es ist aus der gleichen Kategorie wie Fatboy, nur ein bisschen sportlicher, ein bisschen abgespeckter. Und ich mag die sehr und hat eine schöne, fette Maschine und hat auch über 100 PS. Und hat auch ein Spezialauspuff, den ich elektronisch auf laut und leise schalten kann. Und ich fahre sie meistens leise. Weil das macht auf Dauer echt keinen Spaß, wenn man die Dezibel auf die Trommel
drückt. Das ist auch so anstrengend, dieser Lärm. Auch Autos heutzutage
ja.
Mit dem Sportauspuff. Ein Lamborghini heutzutage oder am schlimmsten für mich Maserati.
Ja.
Eine Marke, die alles gehabt hätte. Ich finde, die hätten die eleganten italienischen Autos sein können. Ne? Die sehen aus wie so ein Maßanzug.
Ja.
Und die bauen Proletenautos.
Ja, das wundert mich das auch. Ich war auch nie übrigens ein Ferrari-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat nie. Maserati schon mal eher, hatte ich so kurz mal geblickt. Aber du hast mich gar nicht gefragt, welche Autos ich heute fahre.
Welche Autos du heute fährst? Ja, raus damit.
E-Smart.
Ich weiß es ja schon.
E-Smart. Range Rover Sports V8.
Und Citroën Berlingo.
Und ich fahre noch ein Bentley Continental GT Speed.
Okay, es gibt doch noch einen Highland. Ich dachte jetzt.
Also den von 2008.
Geil.
In einem wunderschönen Grigio, so ein schönes Grau, mit innen
Braun.
Dunkelnussfarbenen Leder, ganz viel Leder.
Geil.
Den vorher gefahren hat der Trainer von,
ich
ich kenne mich über Fußball überhaupt nicht an, aber von Inter Mailand, Roberto Mancini.
Okay, kenne ich auch nicht.
Also so ein Trainer. Und der hat sich diesen mal bestellt. Ich habe sogar noch den original Bestellbogen, alles von dem Auto. Und der hat selbst die Innendinger von den Seitentaschen ledern lassen. Weißt du, du legst da irgendwann, hast du so eine Klappe, wo du Sachen rein tun kannst. Ja. Ist alles Leder.
Ach, geil.
Ja.
Sehr cool. Fährst du viel?
Nicht mehr so oft. Also du fährst so ein Auto natürlich nur irgendwo hin, weitere Strecken. Und da ich jetzt seit kürzerem exmatrikulierter Professor bin und nicht mehr in die Hochschule nach Wismar fahre,
so,
habe ich diese Gelegenheit nicht mehr. Früher bin ich jeden Freitag schön im Bentley nach Wismar gefahren. Das war schon mal klasse. Ja, das fanden die auch alle immer so. Da habe ich gesagt, ich kann auch mit einem anderen Auto kommen. Ja, machen Sie mal, dann bin ich mit dem Rennen.
Haben Sie nochmal die Nase gerüftelt, bist du mit Porsche Turbo vorgefahren?
Ja, in der Tat. Ich habe das alles mal gemacht. Aber er hat sich so angeboten, weil es einfach mal eine Strecke ist, wo du fahren kannst. Und das macht dir Spaß. Aber jetzt, wo ich das nicht, das jetzt vorbei seit Juli.
Ich hoffe, der Wagen war nicht schuld.
Nein, es ist Alters. Ich bin 65.
Ja,
es lief aus. Es lief aus und jetzt habe ich nicht mehr diese regelmäßige Gelegenheit. Jetzt müsste ich sagen, ich nehme mir vor, ich fahre heute mal nach Kiel. Oder weiß der Kuckuck wohin. Und das passiert.
Kiel, ne?
Und wenn du wegfährst, fährst du fast nicht mehr mit dem Auto weg. Also wenn ich mit meiner Frau irgendwo hinfahre oder nach München, Leute, wenn es nicht Sylt ist,
Bahn oder Flix,
wenn ich zu meiner Tochter nach Berlin fahre, fahre ich Bahn. Da fahre ich nicht mit dem Auto. Und wenn ich mit dem Auto fahre, habe ich immer irgendeinen Scheißpunkt wegen irgendeinem Dreck.
Du machst gar keinen Scheiß, aber irgendeine Baustelle ist es.
Und ja, ja. Passt einmal nicht auf.
Gibt es irgendein Auto, aber die Frage ist dann fast?
Wo du sagst, also jeder, man muss noch Träume haben im Leben. Ja.
Apropos.
Da haben wir den Ärger. Man muss noch Träume haben im Leben. Ich hätte ja sehr gern mal einen Rolls-Royce Ghost. Das ist der kleinere Rolls-Royce.
Ja, okay, alles klar.
Der ist aber immer noch groß genug, ist nicht so. Der hat auch diese Türen, die du so aufmachst und. Aber er ist nicht der Phantom.
Der Extrem.
Wo du wirklich vor dem Kühlregal stehst und sagst, bin ich für dieses Auto, bedeute ich genug, um dieses Auto zu fahren? Die Frage stellt sie dir wirklich, meines Erachtens.
Bedeute ich genug, um dieses Auto zu fahren?
Der Ghost ist ein bisschen sozialverträglicher auf seine Art, wenn man so will. Ich finde, es ist ein geiles Auto.
Total.
Und ich habe so überlegt, den Bentley konnte ich, also ein Bentley und einen Range Rover konnte ich mir als aktiver Jungformatler eigentlich gar nicht leisten. Du kannst dir als Agenturchef, ist ein Rolls-Royce schon so klischeehaft, schräg. Weißt du fährst immer die Autos deiner Kunden. Ich bin Mercedes, Audi, BMW gefahren und war ja glücklich, dass ich die Etats hatte und habe mir gedacht, bist vom Glück geküsst, dass du dir den schönsten Audi aussuchen kannst und alles ist gut. Aber jetzt bin ich heraus. Jetzt bin ich ja nur noch Aufsichtsrat und Gesellschafter und bin operativ. Ich kann jetzt mal gesagt, erster Punkt, ich entscheide jetzt frei, welches Auto ich fahre. Erstmal gleich Range Volt, fand ich immer gut. Auch Discovery, den alten, also den jetzt davor habe ich gehabt, fand ich super. Und dann wollte ich immer diesen Bentley haben, weil ich finde, der hat ein super Design. Also
total.
Auch die älteren besser noch als die neuen. Die haben jetzt schon wieder zu viel Chrom. Die neuen sind mir schon wieder nicht mehr so lieb. Aber diese ersten klassischen Dinger fand ich immer geil. Und dann habe ich mir den auch gekauft. Und wenn du mal guckst, ich bin natürlich viel zu geizig, um so ein Ding neu zu kaufen. Was soll der Schwachsinn für so? Ich habe natürlich geguckt, was kostet so ein Ding gebraucht und welchen sollte man haben. Und bei Top Gear gab es genau die Modellreihe 2007, 2008. Die hatte eine bestimmte W12-Maschine. Aus irgendwelchen Gründen galt die als das Ding. Den haben sie immer gegen den Rolls-Royce Wraith getestet. Das ist das Coupé, was auch ganz geil ist. Und dann habe ich immer geguckt, so auf mobile.de und sonst was, und habe eingesucht, bis ich den gefunden habe.
Und das ist ja eine geile Geschichte mit dem Vorbesitzer und vor allem mit Extras, die du niemals neu bestellt hättest.
Und der kostete 130.000 Euro, als ich ihn das erste Mal sah. Und dann habe ich gesagt, nee, also das ist zu teuer, das glaube ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, über ein halbes Jahr, der wurde billiger. Am Ende habe ich ihn für 89.000 Euro gekauft, mit frischem TÜV.
Ja.
Und ich habe ihn jetzt 2,5 oder 3 Jahre und da hat sich nie irgendwie, also 49.000 Kilometer hatte er darunter, das war keine Zeitbombe, der hatte nie ein Problem.
Das glaube ich, also das glaube ich auch, dass die eigentlich schon dem pieschsten Perfektionswahn entsprungen sind, oder?
Ja, das ist ja ein
Phaeton.
Ist ja ein Phaeton mit einem anderen Gewand, sozusagen.
Genau.
Und ich finde ihn ganz toll und der sah auch genau noch so aus, wie ich ihn toll finde. Meine Frau findet ihn toll, meine Nachbarn finden ihn toll. Der sieht aber hübsch aus. Und der hat einen guten Sound, aber ohne, dass der nach außen so brüllt. Aber er klingt schon gemein und er hat eben als Speed auch die andere Leistung. Das ist der 630 PS gegen dazu 580.
Was man so braucht. Aber ich finde, der tritt eben, und das hätte ich Maserati gewünscht.
Ja.
Das Auftreten, weißt du, der Sound und eben nicht diesen Krach, den die aktuell machen.
Nee, das stimmt. Aber der Bentley ist der totale Bufferwagen. Nur Fußballer fahren den. Fast nur Fußballer. Das ist ein volles Fußballerauto. Okay. Denn es gibt so ein paar Händler in Deutschland, bei denen kaufen immer Fußballer ihre Autos, weißt du so.
Die verkaufen immer Bentley.
Und die sagen, ja, Fußballer ist Bentley.
Zumal man ja eigentlich denken könnte, das ist ein nicht alter Herrenauto, aber ein viel älteres Auto.
Ja, ist es ja eigentlich auch, finde ich so. Also, und du fährst da drin und ich fahre natürlich auch nur 180, 200. Und dann ist er leise und ist alles toll. Und der hat nur eben, das Alter des Autos merkst du nur an einem Punkt an der digitalen Ausstattung.
Das stimmt.
Du hast eine Rückfahrkamera.
Die altern dann.
Der hat schon so Rückfahrkamera mit fallenden Linien und so. Aber
das
Bild ist so pixelig. Und das alles, das ist schon Oldtimer dann auch.
Ja, stimmt.
Ehrlich gesagt.
Stimmt. Holger, vielen Dank. Es war eine für mich sehr unterhaltsame Fahrt. Ich hoffe für dich auch.
Ja.
Wir haben noch 75 Kilometer nach.
Oh,
wir haben 40% Akku verbraucht.
Und wir sind hier die ganze Zeit.
Mit aber richtig eingeheizt.
Ja. Nicht geheizt, aber geheizt gefahren.
Cooler Typ. Das war Holger Jung. Infos findet ihr auch im Netz unter www.alte-schule-podcast.de oder wenn ihr mir schreiben wollt, hinterlasst mir eine Nachricht auf meiner Alte Schule Facebook-Seite. Und in der kommenden Woche rede ich mit einem absoluten Multitalent unter den deutschen Petrolheads. Dann treffe ich Erich Bitter, den die meisten von euch sicher noch kennen, weil er fantastische Autos um Opel-Technik herum konstruiert hat. Was er noch alles gemacht hat und bis heute macht, das erfahrt ihr nächsten Donnerstag.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.